Stellt eure Fragen, Wächter der Brücke. Ich fürchte mich nicht.
Wie lautet dein Name?
Mein Name ist Sir Lancelot von Camelot.
Welches ist dein Auftrag?
Die Suche nach dem Heiligen Gral.
Welches ist deine Lieblingsfarbe?
Blau.
Alles richtig, du kannst gehen.
Oh, danke. Vielen herzlichen Dank.
Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now?
Grüezi, Xyra.
Hallo, Timeless.
Sollen wir uns heute mal über Passwörter unterhalten?
Ja, das ist ja so ein Thema, was immer wieder hochkommt. Also zum Beispiel, ich bin ja beim, wie wir in der 0. Folge erwähnt haben, beim Chaos Computer Club tätig und bin der Funktion auch schon ein paar Mal im Radio gewesen, so beim MDR oder sowas, so in so Ratgebersendungen. Und das ist ein Thema, was eigentlich, was man jedes Mal wieder von vorne anfangen kann. Jedes Mal, wenn ich da zum Ratgeber Datensicherheit komme, gibt es immer ein Segment, Passwörter richtig speichern oder Passwörter richtig wählen und Passwörter sind schon wieder irgendwo geklaut worden und so weiter. Das ist ein leider nicht endendes Thema und deswegen für die generelle Medienkompetenz oder Computerkompetenz durchaus relevant. Von daher werden wir uns mal heute darüber unterhalten.
Okay. Bei der Gelegenheit würde ich mal noch darauf zurückgreifen, also weil wir werden heute auch wieder auf diese Wörter kommen. Wir haben ein kleines bisschen Feedback bekommen, dass wir in der Folge über den Aufruf einer Webseite das Wort Webserver nicht explizit erklärt haben. Das könnten wir vielleicht nochmal nachschieben, weil das, glaube ich, auch heute wieder interessant ist.
Ja, also Webserver besteht ja aus zwei Teilen. Das Wort Web, ich glaube, das hatten wir so ein bisschen, ja, vielleicht nicht expliziert, aber zumindest implizit mit erklärt, dass Web, wie ja auch zum Beispiel eine Webseite und so weiter, steht für eine bestimmte Funktion des Internets, eine bestimmte Anwendung, die auf dem Internet läuft, also Internet, die miteinander verschalteten Rechner, und das Web ist dann halt ein Netz aus Webseiten, die sich gegenseitig verlinken. Deswegen halt, ja, Web ist ja das englische Wort für ein Netz, wie zum Beispiel ein Spinnennetz, durch das man sich dann halt durchhangeln kann. Und das ist halt das Wort Web an der Stelle. Und Server ist halt der Computer, der die Webseite ausliefert. Server kommt von Service, ne? Service ist eine Dienstleistung und dieser Webserver erbringt halt für uns die Dienstleistung, uns diese Webseiten zu geben, wenn wir danach fragen. Webserver ist im allgemeinen Falle, wenn man in so Rechenzentren guckt, dann sind das halt spezielle Arten von Computern, die auf solchen Serverbetrieb ausgelegt sind, also die dann ein bisschen mehr Leistung haben als so das normale Notebook oder der normale Desktop-PC vielleicht auch noch, die in so einem Formfaktor sind, dass sie in solche Computerschränke reingeschoben werden können. Das werden wir wahrscheinlich irgendwann auch mal in einer Folge mal alles durchsprechen, diese ganzen Rechenzentrumstechnik. Aber das ist halt, wenn es im Rechenzentrum ist, prinzipiell kann jeder PC ein Webserver sein. Also zum Beispiel, wenn man sich hier auf der Fritzbox zu Hause einwählt, dann tut man das ja auch, indem man eine Webseite aufruft, die auf dieser Fritzbox läuft. Damit ist die Fritzbox auch ein Webserver.
Ja, genau. Ich hatte da immer so ein bisschen Probleme, mir das vorzustellen. Was ich, glaube ich, also was ich ein gutes Bild finde, ist, also wenn ich jetzt zu Hause meinen Rechner anmache oder aufklappe oder so und dann starte ich da ein Textverarbeitungsprogramm, dann wartet der Rechner quasi auf Tasteneingabe, um die im Bildschirm darzustellen. Na, dann schreibe ich da einen Text und dann wartet der auch drauf, dass ich den markiere und groß und klein mache und fett und unterstreiche und Tschüss Oma draufschreibe und so. Und der Webserver, der läuft quasi und der wartet einfach auf Anfragen aus dem Internet. Ne? Also der hängt einfach am Internet und bekommt Anfragen und beantwortet die. Das ist so.
Ja.
Also der hat da quasi ein Programm drauf, was dafür geschrieben ist, dass er diese Anfragen verarbeiten kann und darauf reagieren kann.
Also Server-Client-Infrastruktur findet man fast überall in der Computertechnik, in der Software. Das muss auch nicht nur im Internet oder in vernetzten Systemen sein, das ist halt auch auf demselben Rechner. Also auch auf einem Rechner zum Beispiel, ich höre dich jetzt gerade zum Beispiel beim Bluetooth-Headset und damit das funktioniert, läuft halt in meinem System irgendwo ein Bluetooth-Server, der halt diese Bluetooth-Geräte bedient und dann halt die Funktion bereitstellt, dass man für zum Beispiel den Audio-Server, dass der Audio-Server Daten reinkippen kann in den Bluetooth-Server. Und so können die Sachen alle kombiniert werden und auch der Server, mit dem man gerade redet, der kann auch wiederum der Client, also die derjenige sein, der dann einen anderen Server verwendet. So kann sich das dann auch in der Kette wieder abspielen.
Ja, Host und Client, das ist eh nochmal, das sind,
ja,
glaube ich,
Server und
Dinge.
Client.
Ja, also der Client ist
Geht die
quasi immer
Ebene.
derjenige, der die Dienstleistungen dieses Servers in Anspruch nimmt, ne? Ja,
Genau.
der Klient, der Dienstleister und der Klient. Okay, ich denke, damit wird das klar. Sollen wir dann in medias res gehen?
Gehen wir in Medias Res, ja. Warum brauchen wir eigentlich Passwörter? Es gibt immer wieder Versuche, Passwörter wie loszuwerden. Die sind ja lästig und die muss man sich merken. Und wir haben doch alle so kurze Aufmerksamkeitsspanne durch Twitter oder zumindest wird einem das andauernd erzählt, dass das wegen Twitter ist. Ich glaube, das hat andere Gründe, aber sei es drum. Der letztendliche Grund ist ja Authentifizierung. Also auf Deutsch, ja gut, ist jetzt die Frage, ob man das auf Deutsch übersetzen kann, so, weil ich habe es übersetzt mit einem anderen Wort, was wieder ein Fremdwort enthält, nämlich Authentifizierung in Klammern Identitätsbeweis, ne?
Der Nachweis,
Also,
dass ich die Person bin, die ich vorgebe zu sein. Ja.
genau. Die Antwort auf die Frage, wer sind Sie denn? Und da könnte ja jeder kommen. Und wenn ich jetzt mich authentifizieren will, dann gibt es im Grundsatz drei verschiedene Authentifizierungsfaktoren. Und zwar etwas, das ich weiß, etwas, das ich habe und etwas, das ich bin. Und Passwörter fallen in diese erste Kategorie ein, etwas, das ich weiß. Ne? Also ich merke mir so ein Passwort und wenn es dann halt daran geht, mich zu authentifizieren, dann kann ich das Passwort eingeben oder wie sagen oder was auch immer. Ne? Das Gleiche wäre halt irgendwie, wenn ich so eine, wenn ich bei so einer geheimen Gesellschaft irgendwie bin oder vielleicht sieht man das im Film oder sowas, ne, wo dann irgendwie so ein Türsteher da steht und dann musst du dann irgendwie dem die Geheimparole ins Ohr flüstern und dann lässt er dich rein. Das ist auch ein Passwort.
Das geheime
Oder
Knopfzeichen.
ja, genau. Oder wenn ich Geld abheben gehe, dann gebe ich halt meine PIN-Nummer ein. Das ist auch dieser Faktor etwas, das ich weiß. Es wird oftmals verkauft, dass dann eine Sicherheitsfrage auch so etwas ist. Das werden wir später in der Sendung noch uns qualifiziert drüber aufregen. Und
Yay.
das fällt alles in diese grundsätzliche Kategorie etwas, das ich weiß. Die zweite Kategorie ist etwas, das ich habe. Und das sieht man zum Beispiel, wenn man bei dem Geldabheben-Beispiel bleibt. Wenn ich da hingehe, gebe ich ja nicht nur meine PIN ein. Also wenn ich irgendwie zum Geldautomaten gehen würde und ich würde da einfach nur vier Ziffern eingeben und würde Geld bekommen, das wäre doch eher bedenklich in Anbetracht der Anzahl von Kunden der Bank. Deswegen habe ich dann noch einen zweiten Faktor und zwar meine Geldkarte. Und das ist dann etwas, das ich habe. Und andere Beispiele dafür wären so Hardware-Token. Das kennt vielleicht der durchschnittliche Computernutzer nicht so viel, aber ich weiß, dass für meine Arbeit brauche ich sowas. Da habe ich so ein kleines Ding am Schlüsselband, was mir andauernd neue Zahlen anzeigt. Also es ist so ein, ja, so ein kleiner Schlüsselanhänger, da ist ein Display drauf und der zeigt alle Minute sechs neue Zahlen an. Ne? Wie einfach so, keine Ahnung, 2, 4, 5, 8, 6, 3 oder sowas. Ich denke mir jetzt irgendwas aus, natürlich. Ne?
Ist egal, nächste Minute ist eh wieder falsch.
Und das ist halt quasi, da ist halt ein kleiner Computerchip drin, der die halt generiert nach einem bestimmten Muster. Und das Muster ist bekannt, also der Server wiederum, der Authentifizierungsserver in dem Fall, der bei meiner Firma steht, kennt genau dieses selbe Muster und kann mich dann halt fragen, okay, gib mal jetzt deinen aktuellen Code ein. Und dadurch sieht er dann, dass ich dieses Hardware-Token tatsächlich habe, wenn ich diese Frage jetzt gerade beantworten kann. Das ist also ein Authentifizierungsfaktor, etwas, das ich habe. In die Kategorie fallen auch so TOTP oder HOTP, was man zum Beispiel auf dem Telefon laufen hat, als so eine Authenticator-Applikation, wo dann im Prinzip dasselbe passiert, wo auch so ein Token, so eine Zahl rausfällt, die man eintippen kann, um zu beweisen, ich habe gerade wirklich mein Handy in der Hand und kann jetzt diesen Code dort sehen.
Ja, das können wir nachher noch ein bisschen genauer erklären, ne?
Genau. Der dritte mögliche Faktor ist etwas, das ich bin. Das ist dieses ganze Themenfeld Biometrie, also Fingerabdruck, Irisabbild. Hier Apple hat dieses Face ID, wo sie mit so einer 3D-Kamera dein Gesicht abscannen und dann irgendwie die Struktur des Gesichts erkennen oder sowas. Alles das ist halt etwas, das ich bin. Biometrie.
Ja, genau.
Und der Grund, dass man diese verschiedenen Authentifizierungsfaktoren haben möchte, ist, dass man dann auch unterscheiden kann Einfaktor-Authentifizierung und Zweifaktor-Authentifizierung. Oder technisch gesehen sogar Dreifaktor, aber ich glaube, das habe ich noch nicht im Einsatz gesehen. Denn die Idee ist jetzt, wenn ich nur einen Faktor habe zur Authentifizierung, zum Beispiel, ich habe jetzt nur mein Passwort, dann könnte ja jemand mir dieses Passwort klauen. Und dafür gibt es dann halt mögliche Angriffsszenarien. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mein Passwort geklaut haben soll, dann wäre halt eine Strategie, dass jemand mir irgendwie so ein E-Mail schickt mit Achtung, Sie müssen jetzt Ihr Passwort bestätigen und leitet mich dann auf eine böswillige Seite weiter, die so aussieht wie die Seite meiner Bank oder die Login-Seite von meinem Facebook oder was auch immer. Und dann gebe ich halt mein Passwort ein und dann ist es halt geklaut. Und Wenn man jetzt aber Zwei-Faktor-Authentifizierung hat, heißt das, man hat zwei von diesen drei Faktoren. Also zum Beispiel zu etwas, das ich weiß, mein Passwort, kombiniere ich jetzt als nächstes noch etwas, das ich habe. Zum Beispiel die Authentifizierungs-App auf meinem Telefon. Und die Idee dabei ist, dass es einem Angreifer meistens möglich ist, einen Faktor zu klauen, aber es gibt selten einen Angreifer, der in der Lage ist, zwei verschiedene Faktoren zu klauen. Also wenn ich zum Beispiel das Geldabheben-Beispiel nehme, ich habe meine Geldkarte und ich habe meine PIN. Das ist also etwas, das ich habe und etwas, das ich weiß. Und der Taschendieb zum Beispiel kann mir jetzt meine Geldkarte klauen. Ne? So je nachdem, wie gut ich das irgendwie die Hand drauf habe auf mein Portemonnaie, ist das Portemonnaie dann halt weg und damit ist auch meine Geldkarte weg. Und dann, wenn das jetzt der einzige Faktor wäre, könnte jetzt der Taschendieb damit irgendwie losgehen und Geld abheben und mein ganzes Konto leer räumen. Aber der Taschendieb hat keine gute Gelegenheit, an meine PIN ranzukommen, weil er wird mich ja wohl, während er mich ohne dass ich es merke, mir wie das Portemonnaie weg aus der Tasche zieht, würde er nicht die Chance haben, mich noch nach meiner PIN zu fragen.
Und du hast sie natürlich andersrum, nicht in einem Zettel in deinem Portemonnaie stehen.
Ja, genau. Das ist genau der Grund, warum man das nicht machen soll, ne? Weil dann übersetzt man halt etwas, das ich weiß, und etwas, das ich habe. Und dann hat man wieder nur noch einen Faktor. Und andersrum, wie eben schon gesagt, irgendwie jemand, der mich übers Internet kontaktiert, der könnte mich eventuell dazu bringen, wenn ich unvorsichtig bin, dass ich mein Passwort oder meine PIN rausgebe oder meine TANS oder was auch immer. TANS würden ja auch in etwas, das ich weiß, fallen, in den klassischen Fällen, wo das so eine Liste von Zahlen ist, die ich mir auf dem Zettel irgendwie bekommen habe oder sowas. Ne? Wobei gut, das ist etwas, das ich habe eigentlich eher. Naja.
Ja, das ist so eine komische Mischform.
Ja, die Grenzen verschwimmen dann schnell. Ne? Genau, der könnte also diese Pins oder Passwörter oder so von mir bekommen übers Internet, aber der kann halt übers Internet schlecht mein Portemonnaie klauen. Oder zum Beispiel könnte irgendwie übers Internet schlecht an meinen Fingerabdruck rankommen, sofern die entsprechenden Systeme, die meinen Fingerabdruck irgendwie abgreifen, ordentlich gesichert sind. Ja, das ist auch wieder so eine Erwartungshaltung, die vielleicht nicht gegeben ist.
Ja.
Aber das ist die Idee bei Zwei-Faktor-Authentifizierung. Es gibt keinen Angreifer, der irgendwie gut in der Lage ist, alle Faktoren abzugreifen und damit ist meine Authentifizierung vor Angreifern einigermaßen sicher.
Ja, also die Grenzen verschwimmen da natürlich stark. Man muss das wirklich sagen, es ist ja zum Beispiel, also es gab ja mal vor, oh, das ist schon wieder Jahre her, ich weiß nicht, wie das im Augenblick ist, es gab ja vor einigen Jahren mal, dass man so Lesegeräte an die Schlitze von Geldautomaten geklemmt hat, also nochmal vor den eigentlichen Schlitz nochmal ein zweites Lesegerät, um die Karte zum Beispiel zu kopieren. Das wäre natürlich ein Angriff auf beide Faktoren in dem Moment. Aber ja, das ist erstmal ein Sonderfall. Ne? Also das ist eine Möglichkeit, wo es dann der Angreifer schafft, beide Faktoren gleichzeitig zu attackieren.
Das ist ja der Grund, warum die Geldkarten heutzutage solche Chips drauf haben. Das ist genau der Schutz gegen diesen Angriff. Denn der Angriff basiert darauf, dass die alten Geldkarten sich nur über einen Magnetstreifen identifiziert haben. Und den hat man dann einmal beschrieben, dann ist der halt, dann steht da halt irgendwie eine bestimmte Menge Daten drin und die sind halt für immer gleich. Und das heißt, wenn man die kopieren kann, zum Beispiel indem man halt so ein Kopiergerät hat, was man halt davor packt und was halt die Karte beim Durchschieben abliest, dann kann man halt eine exakte Kopie von dieser Karte herstellen. Und dann braucht man im Zweifelsfall noch irgendwie den Komplizen, der irgendwie hinter dir steht und irgendwie sieht, wie du deine PIN eingibst oder eventuell das Tastenfeld, was da noch über das eigentliche Tastenfeld drüber geklebt wurde, was die PINs mit aufzeichnet.
Ja.
Und dann hast du alles. Und die modernen Karten, die so Chips drin haben, die haben halt, da ist der Chip quasi auch wieder ein Server. Wir kommen schon wieder auf Server und Client zurück. Und das ist quasi ein Stück, ein kleiner Computer, der überprüft werden kann. Der hat halt ein Geheimnis. Das geht jetzt schon wieder richtig weit in Kryptografie rein.
Okay, aber die Karte kann eindeutig identifiziert werden, sozusagen.
Der kann halt nicht einfach so kopiert werden, indem man irgendwie ein paar Daten rausliest, sondern da wird halt reingegeben, sowas wie: Gib mir jetzt das, rechne mal irgendwie was aus mit folgender Zahl und dann kommt halt eine riesig große Zahl und dann kommt eine andere riesig große Zahl zurück. Und wenn man jetzt halt diese Karte kopieren wollen würde, müsste man halt irgendwie ja genau rauskriegen, welche Drähte da irgendwie in diesem Chip drin sind. Oder man müsste halt eine Liste machen für diese Zahl, muss man diese Zahl zurückgeben und so weiter. Und das ist einfach unhandlich, weil es zu viele Möglichkeiten gibt.
Okay.
Das ist letztendlich der Grund, warum ich glaube auch diese Geldautomatenangriffe gar nicht mehr so häufig sind mittlerweile, weil die Chipkarten, also die Chips waren da schon lange auf den Geldkarten drauf, aber die wurden halt nicht erfordert immer. Du konntest halt auch mit dem reinen Magnetstreifen Geld abheben und das haben die Banken irgendwann die Daumenschrauben angezogen, dass halt, wenn der Chip nicht mehr funktioniert, dann ist halt die Karte komplett im Eimer und muss halt ausgetauscht werden und dadurch ist diese konkrete Lücke geschlossen worden.
Ja, okay. Die Quintessenz dessen ist, das, was ich habe, muss natürlich auch ein stark genuger Identifikator sein. Ne? Also es muss wirklich einzigartig genug sein, um die Identität quasi festzustellen.
Genau.
Gut, wie weit sind wir? Also es gibt einfach diese drei Faktoren. Genau.
Genau, ein Passwort ist einer davon und das Problem ist halt, wir hatten jetzt halt gesehen, Biometrie oder
Ah,
also
eine
das
Frage
etwas, was
habe ich
ich
noch.
bin oder etwas, ja, mach mal es weiter.
Eine Frage habe ich noch, und zwar der Benutzername, den ich jetzt zum Beispiel bei, sagen wir mal, meinem Webmail-Anbieter eingebe, ist das, das wäre etwas, was ich weiß, oder ist das etwas, das ich habe? Weißt du, wie das gewertet wird?
Es kann auf jeden Fall nicht etwas, das ich weiß, sein, weil ein Benutzername, da muss man davon ausgehen, dass andere Leute den auch kennen. Also einfach schon dadurch, dass er irgendwie angezeigt wird, wenn ich irgendwie eine Nachricht schreibe, dann steht mein Nutzername da drüber oder sowas,
Okay.
ne? Von daher, das oder auch einfach nur, wie den kann man sehen, wenn ich mich anmelde. Der wird nicht wie so ein Passwort ausgeblankt,
Okay,
also hier durch so Punkte ersetzt im Textfeld, ne?
also kann man sagen, dass dann quasi bei meinem Webmailer nur ein Faktor geprüft wird.
Ja.
Es sei denn, ich hätte noch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Gut, in Ordnung.
Also, wir hatten ja gesagt, Authentifizierung ist Identitätsbeweis, ne? Eine Nutzername ist nur eine Identitätsreferenz. Also der sagt halt nur, es geht gerade um den Nutzer, aber ob ich der noch bin oder nicht, das ist ja nochmal auf einem anderen Blatt.
Okay, ja. Verstanden.
Trotz allen Problemen, die wir mit Passwörtern jetzt noch besprechen werden in dieser Folge, sind die relativ verbreitet, weil die anderen Faktoren, etwas, das ich habe und etwas, das ich bin, immer mit so ein bisschen logistischen Aufwand verbunden sind. Und den kann man für bestimmte wichtige Dienste betreiben, ne? Also bei Online-Banking ist das zum Beispiel absolut erforderlich, dass man halt eine Geldkarte hat oder einen TAN-Generator oder was nicht alles. Wenn ich mich irgendwie bei Google oder Facebook einlogge, ja, die haben irgendwie mit hoher Sicherheit Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil sie dann wie ihre eigenen Authenticator-Apps und sowas haben und können die dann ausrollen. Dadurch haben sie wieder diesen zweiten Faktor. Oder wenn ich mich irgendwie bei meinem Apple-Telefon irgendwie anmelde, dann kann ich da wie meinen Fingerabdruck irgendwie rein kodieren, weil das Gerät dann einen Fingerabdrucksensor dabei hat. Aber wenn ich auf irgendeiner so dahergekommenen Webseite bin, keine Ahnung, das Kaninchenzüchterforum oder sowas, ne,
Ja.
dann ist es halt für die im Zweifelsfall schwierig, an so einen zweiten Faktor ranzukommen, wenn man jetzt nicht sich irgendwie an die Anmeldungsprozesse von Google oder Facebook oder so binden will, was ja auch mit Datenschutzproblemen behaftet ist.
Ja, also du hast natürlich recht, ne? Auch den Fingerabdrucksensor in das iPhone einzubauen, ist ein Aufwand. Ja, also, ich wette, dass
Ja,
das
ich meine
eine
vor
Menge
allem,
Geld gekostet hat, das so zu entwerfen.
du müsstest halt, wenn du jetzt halt irgend so eine beliebige Webseite bist, du kommst halt an diesen Fingerabdrucksensor nicht ran, ne? Du müsstest irgendwie eine hinreichend stringente Beweiskette aufbauen, dass sobald du irgendwie so ein Signal empfängst, ja, der Fingerabdruck wurde überprüft, du wirst sicherlich nicht den Fingerabdruck selber bekommen können, weil das wäre ein Datenschutzdesaster, sobald die dann wegkommen. Fingerabdrücke kann man leider schlecht ändern, ne? Im Gegensatz zu Passwörtern. Da möchte man niemals, dass die das konkrete Gerät verlassen. Da soll immer nur aus dem Fingerabdrucksensor rauskommen, stimmt oder stimmt nicht. Und die Frage ist dann, wie kommt unser Kaninchenzüchterforum an eine Information, stimmt oder stimmt nicht, der es auch hinreichend vertrauen kann, dass die nicht gefälscht ist. Und das ist das logistische Problem an der Stelle.
Ja.
Deswegen also Passwörter. Und die wichtigste Sache, die man halt machen kann als Webseitenbetreiber, als jemand, der den Webserver baut, ist, diese Passwörter zumindest ordentlich abzulegen, wenn der Nutzer sie dann einem halt anvertraut. Und dazu machen wir jetzt kurz einen Theorieblock. Und zwar geht es um Hash-Funktionen an der Stelle.
Wozu brauche ich denn das? Kann ich die Passwörter nicht einfach so irgendwo hinschreiben?
Ja, genau. Wenn man die Passwörter halt einfach so hinlegt, das geht so lange gut, bis dann der Angreifer in den Webserver einbricht und die Datenbank rausträgt. Und das passiert halt, ja, schon irgendwie jeden zweiten Tag oder so. Ich wundere mich eigentlich eher über die Tage, an denen es nicht passiert irgendwo. Und deswegen muss man sich irgendwie was ausdenken. Man muss halt davon ausgehen, irgendwann werden diese Daten, die ich meiner Datenbank ablege, bei einem Angreifer in den Händen sein. Und ich kann jetzt eigentlich nur noch dann dafür sorgen, dass niemand, wo er die Daten hat, er möglichst wenig damit anfangen kann. Also sollten die Passwörter da nicht blank stehen, weil dann kann er die Passwörter halt einfach direkt sofort verwenden. Und wenn man dann halt zum Beispiel weiß, die Nutzer verwenden halt dasselbe Passwort auf jeder Website, auf der sie sich anmelden, dann kann ich halt irgendwie im Kaninchenzüchterforum den vielleicht nicht so gut gesicherten Webserver aufmachen, da irgendwie alle Passwörter raustragen und dann als nächstes mich mit den Passwörtern mal bei GMX oder bei Facebook oder was auch immer einloggen und siehe da, das wird wahrscheinlich eine gute Erfolgsquote haben.
Ja, damit streifen wir wieder ein Thema, auf das wir auch später noch kommen, ne?
Genau. Und deswegen wollen wir die Passwörter irgendwie in irgendeiner Form verschlüsselt ablegen. Und verschlüsselt in dem Sinne, wie das halt meistens gedacht wird, das ist aber keine Option an der Stelle, weil wenn ich einfach verschlüssle mit der Intention, es irgendwann wieder entschlüsseln zu können, also eine reversible Verschlüsselung zu machen, dann muss ich ja auch auf demselben Server den Schlüssel dafür haben. Und damit bringt es nichts, weil der Angreifer, der dann irgendwie meine Passwörter rausträgt, auch wenn sie verschlüsselt sind, kann einfach den Schlüssel mit raustragen und dann ist es wieder genauso lesbar wie vorher. Das bringt also nichts.
Also Verschlüsselung so gemeint, wie man sich es klassisch vorstellt, man macht irgendwie, man schreibt sich eine Buchstabenreihe auf und schreibt sich eine zweite Buchstabenreihe darunter auf, die dann um drei Stellen verschoben ist und dann transkodiert man das und dann hat man da so Kauderwelsch, was rauskommt und mit der gleichen Tabelle kann man das auch wieder zurück umformen. Sozusagen.
Sowas in der Art, ne? Also was man zum Beispiel sieht bei Festplattenverschlüsselungen, dass man Daten ablegt und dann sind die erstmal nur so Zufallssuppe, zumindest wenn man von außen drauf guckt, aber wenn man dann das richtige Passwort eingibt, was man ja beim Starten des Computers dann machen muss, dann kann man die Datensuppe wieder rückumwandeln in die tatsächlichen Daten, die man haben wollte.
Mhm. Okay, ja.
Und das ist halt aus den beschriebenen Gründen hier keine gute Option. Wir wollen stattdessen irgendwas haben, was nur verschlüsseln kann und nicht wieder zurück. Und das bieten uns diese Hash-Funktionen. Hash ist ein englisches Wort. Ich habe mal nachgeguckt bei Wikipedia. Dort steht als Begriff Streuwertfunktion. Und das erklärt ganz gut, wo die grundsätzliche Idee herkommt. Und da werde ich jetzt kurz ein bisschen ausholen, weil wir haben jetzt ein Stück Zeit hier.
Ja, immer her damit.
Das Grundproblem ist, wir haben irgendwo eine sehr große Datenmenge und möchten die durchsuchen. Also zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben hier, wir sind jetzt irgendwie Facebook und haben 2 Milliarden Nutzern oder was, ne? Oder wahrscheinlich mittlerweile sogar mehr. Und jetzt kommt einer an und sagt, hallo, ich bin Cyril zum Beispiel. Und jetzt möchten wir irgendwie in unserer Datenbank den entsprechenden Eintrag zu dem Nutzer finden, wo dann vielleicht auch wieder das Passwort oder was auch immer stehen würde, um das zu überprüfen. Und nun wäre die triviale Option, wäre, wir gehen einfach nacheinander alle Nutzer durch und gucken, ist das der richtige Name hier, ne? Wir gehen zum Nutzer 1, gucken bei dem Namen, Gisela Meier, ist das Cyril? Nee, irgendwie nicht. Gehen wir weiter. So, Gisela Meier mit E anstatt A. Ist das Cyril? Nee, nicht so wirklich. Und dann halt nochmal, ja, so ein paar Milliarden Mal, ne? Das ist relativ offensichtlich, dass das nicht sonderlich schnell ist. Mhm, dann wäre ja die nächste mögliche Optimierung zu sagen, wir halten die Nutzer sortiert nach Namen. Und dann kann ich eine Binärsuche machen, weil ich kann quasi einfach in die Mitte reinspringen. Guck mal, wie in der Mitte, keine Ahnung, wer steht da? Marissa Schmidt. Ne, und dann stell dich halt raus, okay, das ist nicht der, den ich suche, aber Marissa ist ein M, das ist vor X, also muss ich jetzt dahinter gucken. Ne, und damit habe ich sofort eine Hälfte von dem ganzen Suchraum weggeschmissen.
Ja.
Ich hatte vorher meine ganze Liste von Nutzern, vielleicht 2 Milliarden, und jetzt habe ich halt in der Mitte einen rausgegriffen, habe gesehen, der Nutzer, den ich suche, ist dahinter, also kann ich die vordere Hälfte komplett wegschmeißen.
Weil alle
und das kann ich,
alphabetisch sortiert sind. Hm, ja.
Wenn die alphabetisch sortiert sind in dem Fall. Ne? Hm. Und das kann ich halt immer weitermachen. Dann kann ich das immer weiter aufteilen, die Liste und mich so durchhangeln. Das ist eine Binärsuche, ne? Weil binär halt auch in dem Fall, wir teilen halt immer in zwei Hälften ein und so greifen uns dann die Hälfte, die wir haben wollen. Und so kommen wir da relativ schnell durch. Dann dauert das so vielleicht so 20 Schritte oder sowas, bis man beim richtigen Ergebnis ist, anstatt halt Milliarden Schritte, die man vorher hatte. Mhm. Das ist deutlich besser. Was allerdings immer noch ein Problem ist an der Stelle, wenn ich halt Namen vergleiche und ich habe so alphabetische Sortierungen, dann ist das ja auch immer noch ineffizient, wenn ich zum Beispiel jetzt schon einen Namen habe, der relativ gleich ist. Also mein Name ist jetzt relativ kurz, ne? Aber meinetwegen, ich habe hier irgendwie, ich will jetzt irgendwie Lena Meyer-Landrut vergleichen mit Lena Meyer-Landhut, ne? Die sich mir nur in einem Buchstaben relativ weit am Ende unterscheiden. Und wenn ich halt so einen Vergleich mache im Computer, dann gucke ich halt jedes Zeichen nacheinander an. Ne? Ich fange beim ersten Zeichen an, okay, das ist ein L, ja, das ist bei beiden dasselbe. Das nächste ist ein E, ist bei beiden dasselbe. Das nächste ist ein N, ist bei beiden dasselbe. Das ist auch wieder ineffizient. Ne? Und das ist jetzt bei Namen vielleicht noch kein so großes Problem, weil Namen relativ kurz sind. Wenn ich jetzt irgendwelche anderen Schlüssel an der Stelle habe, also irgendwelche anderen Suchkriterien, nach die vielleicht ein längerer Text sind, dann wird das halt relativ schnell unhandlich. Und da ist jetzt die Idee, wir haben nicht mehr eine einzige Liste, sondern wir machen uns, in der Fachsprache nennt sich das Buckets, also auf Deutsch Eimer. Und wir packen mal alle in diese Eimer rein und in den Eimer selber sind dann wieder sortierte Listen drin. Also vielleicht, ich nehme meine 2 Milliarden Nutzer und ich packe die jetzt in 16.000 Eimer rein.
Okay.
16.000 natürlich, weil es eine Zweierpotenz ist. Das macht man für gewöhnlich mit Zweierpotenzen.
Ja.
Und die Frage ist jetzt natürlich, welcher Nutzer kommt in welchen Eimer rein und dafür nehme ich dann so eine Streuwertfunktion. Also ich überlege mir irgendeine mathematische Funktion, die ich für meinen konkreten Namen, keine Ahnung, Lena Meyer-Landrut oder Xyril oder was auch immer, relativ schnell ausrechnen kann, die mir dann eine Zahl liefert zwischen 1 und 16.000 oder 0 und 16.000, ne? Und wenn, dann rechne ich vielleicht für Xyril irgendwie diese Nummer aus und dann komme ich halt darauf, keine Ahnung, 370. Und dann weiß ich, wenn ich einen Xyril habe, dann ist er definitiv im Eimer nur 370. Und da sind dann irgendwie nur noch 10.000 Leute drin. Das geht dann relativ schnell durchzusuchen. Oder wenn ich Lena Meyer-Landrut habe, ist die vielleicht im Eimer 1070. Und wenn ich Lena Meyer-Landhut habe, ist die vielleicht im Eimer 2080. Denn diese Funktionen sind immer so konstruiert, dass sie sich möglichst drastisch ändern, wenn man eine kleine Änderung macht. Denn das ist ja genau die Unterscheidung, die wir machen wollen. Wir wollen halt diese aufwendigen Vergleiche von sehr ähnlichen Werten verwalten. Also soll diese Streuwertfunktion möglichst gut alles durchwürfeln. Aber auf
Okay.
eine vorhersagbare Art und Weise. Also jedes Mal, wenn ich Lena Meyer-Landrut reingebe, kommt wieder 1070 raus, damit ich sie finden kann. Und jedes Mal, wenn ich Lena Meyer-Landhut nehme, ist es dann irgendwie, was auch immer ich gerade als anderen Wert gesagt hatte, 2000 irgendwas.
Okay, ja.
Und dann hat man halt da die 16.000 Eimer mit den Listen drinne stehen und kann die dann relativ, kann relativ schnell Dinge finden. Und das ist also eine Sache, die hat schon existiert, diese Streuwertfunktion, die hat man dann aufgebohrt für eine Anwendung im kryptografischen Bereich, weil die schon so ungefähr das machen, was wir haben wollen, aber noch nicht so ganz. Und zwar in dem Fall jetzt halt, hatte ich in dem Beispiel waren es halt 16.000 Werte, die rauskommen können an der Stelle. Das ist natürlich nicht ausreichend. Man muss ein bisschen größere Wertemenge nehmen. Also eine typische Zahlenlänge für kryptografische Hash-Funktionen ist so 256 Bit, also 32 Byte. Oder 64 Hexadezimalziffern. Also schon eine etwas größere Zahl. Also wenn man es in Dezimal aufschreiben würde, wäre das ja, so 100 Stellen etwa. Oder 80 Stellen.
Okay,
Eine
beeindruckend.
relativ große Zahl.
Ja, also ich bin sowieso immer wieder von den Größen der Zahlen beeindruckt. Ich habe gerade mal 2 Milliarden durch 16.000 geteilt. Und da sind dann, also obwohl man die ganzen Benutzer auf 16.000 Buckets verteilt hat, stecken dann in jedem 125.000 drin. Also
Ja, genau.
das sind unglaubliche Zahlen, die da immer zusammenkommen.
Ja, das wächst dann immer relativ schnell. Und was jetzt diese kryptografischen Hash-Funktionen auszeichnet, ist, dass die kollisionsresistent sind. Also wir hatten ja eben schon gesagt, wenn ich irgendwie einen Wert nehme, der einen bestimmten Hash hat und ich verändere den Wert ein kleines bisschen, kommt ein anderer Hash raus. Und möglichst auch ein sehr anderer Hash und nicht nur irgendwie eins daneben oder so. Und das soll halt bei diesen kryptografischen Hashes auch gegeben sein. Und zwar soll es tatsächlich so, soll, es ist, ich werde jetzt hier nicht in kryptografische Details reingehen, aber es soll unglaublich schwer sein, zwei Werte zu finden, die denselben Hash ergeben. Also ich kann diese Hash-Funktion beliebig viel Kram reingeben. Ne? Ich kann da irgendwie ganze Gigabyte an Daten reingeben und kriege dann am Ende meine 256 Bit raus. Und es soll mir innerhalb der Lebenszeit des Universums nicht möglich sein, einen anderen Wert zu finden, der diesen selben Hash produziert, diese selben 256 Bit. Auch wenn es natürlich sehr viele davon geben wird. Aber es ist mir nicht praktikabel, andere Werte zu finden, die diese selben Bits haben.
Okay, aber dass es sehr viele davon gibt, liegt ja nur daran, dass ich im Prinzip unendlich viele erzeugen kann.
Genau, du bildest unendlich viele mögliche Texte ab auf 256 Bit, von denen halt es halt doch nur relativ, im Vergleich relativ wenige gibt.
Ja, ich bin nicht sicher, ob das jetzt schon gefallen ist, aber diese Hashes, die sind ja üblicherweise eine total zusammengewürfelte Suppe aus Zahlen und Buchstaben und also allem Möglichen. Man kann ja wahrscheinlich nehmen, was man will, oder?
Also erstmal beliebige Bits und dann stellt man es halt meistens als Hexadezimalziffern dar, also wie wir es in unserer Folge Nummer 1 erklärt hatten.
Okay, ja. Also das sieht irgendwie total wüst aus, immer solche Hashes. Da kann also irgendwie dargestellt werden, ja.
Ja. Und ja, also die beste Möglichkeit, wenn man so einen Hash-Wert hat, also meinetwegen, und das ist ja dann letztendlich der Use Case, der Anwendungsfall. Ich habe irgendwie mein Passwort ist meinetwegen, keine Ahnung. Wir machen das mal live.
Ja.
Nehmen mal. Mein Passwort ist jetzt heute zum Beispiel, keine Ahnung, Schlüsseltechnologie. Das ist kein gutes Passwort. Bitte dieses Passwort auf gar keinen Fall verwenden.
Okay, was machen wir? Kann ich das mitmachen?
Wenn du eine Kommandozeile vor dir hast, mach mal Echo minus N Schlüsseltechnologie, alles klein mit UE.
Zum Glück, wenn nachdem ich geschnitten habe, kann man nicht mehr abschätzen, wie lange ich zum Schreiben brauche.
Sehr gut.
Ja.
Und dann pipest du das mal nach SHA-256 Summen, also SHA-256 Summen.
Mhm.
Wir haben jetzt mal den SHA-256-Hash von Schlüsseltechnologie genommen, also alles kleingeschrieben, nur mit UE. Und ich komme darauf, das ist, ich lese jetzt nicht alles vor, aber es fängt an mit EDCFE5124FB8DEFF und so weiter.
Richtig, ja.
Und jetzt können wir mal diese Probe aufs Exempel machen. Wir machen mal eine kleine Änderung. Wir machen mal Schlüsseltechnologie draus, also mit einem Ö statt einem Ü.
Schlüsseltechnologie, das ist so wie,
Schlüsseltechnologie.
Wie ein wünziger Schlock. Ja, das ist signifikant. 4AAD039.
Ja, genau. Also du wirst Probleme haben, überhaupt irgendeine Stelle zu finden, die noch gleich geblieben ist. Ne? Es ist so dramatisch durchgewürfelt.
2BC9A. Ich habe wieder Quatsch gemacht.
Genau.
2BC9A53. Okay. Mhm.
Das ist halt die Idee daran, dass diese Werte sich möglichst drastisch unterscheiden. Und wenn du jetzt halt diesen Wert hast, also zum Beispiel hier 2BC985, das ist ja das, was der Angreifer sehen würde. Wenn der Angreifer unsere Benutzerdatenbank rausträgt, sieht er halt nicht das Passwort Schlüsseltechnologie oder Schlüsseltechnologie oder was auch immer. Er sieht halt diesen Zahlenhaufen und möchte jetzt aber das Passwort wissen, was dazugehört. Und das wird ihm so schwer sein, dass die einzige Option halt darin besteht, wirklich alle Werte durchzuprobieren. Also er könnte jetzt halt anfangen mit AAAA, AAAB, ne?
Ja, genau.
Vielleicht fängt er an mit Passwort oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, weil das bekanntermaßen die häufigsten Passwörter sind, die es immer gibt.
Mhm.
Und irgendwann wird er dann vielleicht Glück haben, ne? Und wenn dein Passwort aber stark genug ist, das ist halt das, warum Passwörter stark und schwach sein können. Ein schwaches Passwort ist eins, was der Angreifer relativ früh raten würde und was dementsprechend relativ schnell gebrochen werden könnte. Also wenn dein Passwort halt Passwort ist, wird es halt innerhalb der ersten Sekunde gebrochen. Wenn das Passwort ein bisschen stärker ist, dauert es dann vielleicht irgendwie Minuten oder Monate oder Jahre. Und wenn dein Passwort richtig stark ist, dauert es bis zum Ende des Universums, die zu raten.
Sehr gut. Was wir aber auch sehen ist, wenn wir tatsächlich, also falls wir tatsächlich das Gleiche eingeben in den gleichen Befehl, dann kommt auch das Gleiche raus.
Genau, und das ist ja auch absolut kritisch. Das ist ja eine deterministische Funktion, also die macht immer dieselbe Ausgabe für dieselbe Eingabe.
Mhm.
Und das brauchen wir dann für die Überprüfung. Also wenn ich halt mein Passwort, irgendwie, ich habe mich angemeldet, haben wir jetzt gesagt, mein Passwort ist jetzt Schlüsseltechnologie. Dann hat der Server sich dann halt in der Datenbank gespeichert, EDC, FE, 512, was auch immer. Ja. Und jetzt komme ich irgendwann eine Woche später an, sage, hallo, ich bin Cyril, mein Passwort ist Schlüsseltechnologie. Dann kann der Server genau dieselbe Berechnung wieder machen, kommt wieder auf EDC, FE, 5124, blablabla, ja. Und kann dann sehen, oh, das stimmt, das passt zusammen. Ne? Also, obwohl das nur eine Einwegefunktion ist, erfüllt das diesen Authentifizierungsanwendungsfall. Weil in dem Moment, wo ich ankomme, gebe ich ja mein Passwort wieder an und der Server kann das wieder überprüfen.
Ja.
Indem er es einfach nochmal in Anführungszeichen verschlüsselt.
Also indem man den Hash einfach neu ausrechnet auf das Passwort, was ich an den Webserver schicke.
Genau.
Mhm, ja.
Jetzt kommen noch ein paar wichtige Fußnoten, weil wir es jetzt halt so greifbar erklärt haben an diesen SHA-256-Hashes, die ich jetzt hier gewählt habe, aus dem einfachen Grund, dass die halt in meiner Kommandozeile sofort vorinstalliert sind. SHA-256 ist ein super Hash, nicht für Passwörter. Also eine andere Anwendung von Hash-Funktionen ist zum Beispiel sicherzustellen, dass Dateien nicht kaputt gegangen sind. Irgendwie, wenn ich so irgendwie so ein 30 Gigabyte Video irgendwie durch die Gegend schiebe, mhm, und ich will am Ende sicherstellen, ist das Video eigentlich richtig angekommen. Ne? Da müsste ich halt wirklich jedes Byte vergleichen, weil es könnte ja sein, dass irgendwo einfach ein einziges Bit geflippt ist und dann wäre halt die Datei kaputt. Da müsste ich halt nochmal 30 Gigabyte zurückkopieren, um es dann zu vergleichen. Das ist ein bisschen unhandlich. Deswegen machen wir die Kopierung. Die Kopie und danach sagt der Sender, ich habe jetzt nochmal einen Hash genommen, mein Hash ist 2BC985E blub. Und der Empfänger sagt, mein Hash ist auch 2BC985300, ach guck mal an, das hat funktioniert.
Ah, sehr gut. Ne?
Und mhm, wenn nicht, dann könnte man dann halt entweder sagen, ja, hat einfach nicht funktioniert oder man könnte jetzt irgendwie nach dem konkreten Fehler suchen oder sowas. Das ist der andere Anwendungsfall für solche Hashes, Integritätsprüfung von Daten.
Also ich hashe quasi über diese gesamte 3 Gigabyte Datei drüber und da kommt dann eine, was, 256 Zeichen lange, oder sind das 256,
genau,
Zeichen?
Ja. Das sind 64 Zeichen, wenn du es als sechsdezimal dastehen, ja, hast.
Kommt 64 Zeichen lange eine 64 Zeichen lange Kette raus und an der kann ich dann sehen, das ist aber auch genau die Datei, die ich haben will. Okay.
Genau. Also die Wahrscheinlichkeit, dass halt zufälligerweise solche Fehler drin sind, die sich genau so kombinieren, dass dann am Ende wieder derselbe Hash rauskommt, die ist so astronomisch gering, so dermaßen absurd gering. Also man macht sich ja keine Vorstellung davon, wie groß diese Zahlen sind. Ne? Das sind 256 Bit. Also haben wir 2 hoch 256 mögliche Werte für diesen Hash. Und ja. Ich hatte mir hier mal als Größenvergleich rausgeschrieben, angenommen, wir würden jede Nanosekunde, also eine Milliarde mal eine Sekunde, einen neuen Hash generieren. Bis wir alle möglichen Hashes durchlaufen haben, dauert es 3 Millionen Trillionen 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 Jahre.
Ja, man kann sich das also nicht so recht vorstellen, ja.
Bis dahin gibt es die Erde nicht mehr und auch die Sonne nicht mehr und auch irgendwie, da dürfte schon wie das letzte schwarze Loch ausgebrannt sein, so nach dem Motto. Also da hat man relativ wenig Gefahr, dass es dort zu einer Kollision aus Versehen kommt.
Ja, okay.
Das heißt nicht, dass Kollisionen nicht passieren können, weil natürlich diese Hash-Funktionen sind von Menschen gemacht und nicht absolut perfekt. Irgendwann werden auch Angriffe gefunden dagegen. Also zum Beispiel in den 90er Jahren war der Hash der Wahl MD5. Der ist mittlerweile so gebrochen, dass das irgendwie für Studenten eine Erstsemester, naja gut, vielleicht nicht Erstsemesteraufgabe, aber so im sechsten Semester so eine Aufgabe ist. Hier brechen Sie mal MD5, ne, was irgendwie in den 90er Jahren State of the Art war. SHA-2 ist noch, zum Beispiel SHA-1, der Vorgänger von diesem SHA-2, was wir jetzt gerade gesehen haben, der ist, da gibt es auch bekannte Kollisionen. Bei SHA-2 noch nicht, das ist noch okay, aber man sollte auch anfangen, langsam auf SHA-3 zu wechseln. Also da gibt es auch ständig neue Entwicklungen, die sich an den Stand der Forschung oder auch den Stand der Rechenleistung anpassen.
Ja, okay.
Der nächste Caveat an der Sache ist, das ist jetzt eine Hash, genau, das war der Punkt, auf den ich eigentlich hin wollte. Das hier ist eine Hash-Funktion für Integritätsprüfung. Für Passwortprüfung gibt es nochmal spezialisierte Hash-Funktionen, die haben ein paar andere Funktionen, insbesondere sind die möglichst teuer auszuführen. Also wenn du das jetzt, du hast es jetzt vielleicht nicht gesehen, aber wenn man so einen SHA-256-Hash berechnet von so einer Datei, von so einer Gigabyte großen Datei auf dem Rechner, dann ist man im Prinzip nur noch dadurch begrenzt, wie schnell man das von der Platte lesen kann. Das ist wirklich darauf ausgelegt, sehr effizient zu sein, weil man eben so Integritätsprüfungen sehr schnell machen können möchte. Das ist bei Passwörtern aber nicht der Fall. Man möchte nicht dem Angreifer die Möglichkeit geben, möglichst viele gleichzeitig durchzuprüfen, ne? Irgendwie einen pro Nanosekunde zu prüfen oder sowas, sondern man möchte irgendwie, dass es zumindest eine Sekunde dauert pro Passwort oder sowas.
Ja.
Und dafür gibt es entsprechende Passwort-Hashes, die möglichst lästig zu berechnen sind. Also ja, lästig nicht im Sinne von, dass es dir Schmerzen macht, aber es dauert halt einfach lange. Mhm. Es dauert halt nicht eine Nanosekunde, sondern eine ganze Sekunde. Und es ist auch so bewusst gebaut, dass man es nicht schneller machen kann. Dass man da nichts parallelisieren kann oder sowas. Dass man nicht mehrere Sachen, mehrere Teile davon gleichzeitig ausrechnen kann, um es dann insgesamt schneller zu machen.
Ja, okay.
Und außerdem, die richtigen Passwort-Ableitungsfunktionen haben dann noch Salting und ja, generell erstmal Salting drin. Peppering könnte man noch dazu nehmen, aber das ist ja, das führt eigentlich schon fast zu weit, außer dass man es mal erwähnen sollte. Und bei Salting ist die Idee, wir haben jetzt noch das Problem, was wir eben gesagt hatten, wenn ich das Passwort Schlüsseltechnologie nehme und verschlüssele, also hashe, dann kommt halt immer dieselbe Zeichenkette raus. Und das ist halt super, das braucht man für die Überprüfung. Aber das Problem ist jetzt, wenn zwei Leute das gleiche Passwort haben. Jetzt meldest du vielleicht dich auch an bei der Seite.
Eine kleine Sache noch. Also, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben jetzt diesen Hash erzeugt und der wird jetzt anstatt des Passwortes in der Tabelle gespeichert, hinter meinem Benutzernamen.
Genau.
Ne? Also man speichert jetzt den Hash anstatt des Passworts.
Genau.
Okay.
Und ich bin jetzt halt registriert mit diesem Passwort, das halt mit diesem Hash abgelegt ist. Und jetzt kommst du an, registrierst dich auch mit deinem Nutzernamen und demselben Passwort, zufälligerweise. Ja. Oder vielleicht haben wir uns auch abgesprochen oder was nicht alles. Ne? Und wenn das jetzt halt so eine normale Hash-Funktion ist, dann würde halt derselbe Hash erzeugt werden, weil das ist halt, wie das Ding funktioniert. Und würde halt auch so abgelegt werden. Und dann könnte ein Angreifer sehen, okay, also Cyril und Timeless haben zwar irgendwie Passwörter, aber die sind beide identisch, weil da steht halt immer derselbe Hash dabei. Und wenn man dann halt so eine Passwortdatenbank bekommt, könnte man dann zum Beispiel sehen, irgendwie 10% aller Nutzer haben denselben Hash als Passwort stehen. Das wird wahrscheinlich das Wort Passwort sein, weil das halt so 10% Häufigkeit hat. So lass es 1% sein oder so. Aber auf jeden Fall ist es das Häufigste.
Mhm.
Und vielleicht dann mit der nächsthöheren Häufigkeit hat, dann ist dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder sowas.
Ja.
Und das heißt halt auch quasi, wenn ich dann eins von diesen Passwörtern gebrochen habe, habe ich alle gebrochen, weil sie alle denselben Hash haben. Deswegen
also alle
ist die Idee dann.
Passwörter von allen Benutzern, die das gleiche Passwort verwenden. Ja, okay.
Mhm. Beziehungsweise auch, wenn ich das brechen will, gehe ich ja nach und nach alle möglichen Passwörter durch. Ne? Ich fange mit Passwort an, mit 1, 2, 3, 4, 5, dann fange ich irgendwie an, alle Wörter aus dem Wörterbuch einmal zu nehmen, dann alle Wörter aus dem Wörterbuch mit einer Zahl dahinter oder was nicht alles. Und in dem Moment, wo irgendeins von diesen Ergebnissen in der Datenbank vorkommt, habe ich dieses Passwort geknackt. Also ich kann alle Passwörter im Prinzip gleichzeitig absuchen. Ne? Ich kann irgendeinen Benutzer finden, der das Wort Schlüsseltechnologie hat, wenn ich dieses Wort jetzt hashe.
Ja.
Und deswegen ist jetzt der nächste Schritt Salting. Und das ist in den modernen Passwort-Hash-Funktionen auch mit eingebaut fest. Das kann man überhaupt nicht mehr ohne Salting verwenden. Das ist einfach nicht erlaubt. Und Salting heißt, jedes Mal, wenn du ein Passwort das erste Mal hasht, würfelst du dir noch eine Zufallszahl und hasht die einfach mit rein. Also Zufallszahl heißt jetzt auch nicht irgendwie 1 bis 6 oder 1 bis 100 oder was, sondern halt auch 1 bis eine Milliarde oder ne, noch viel mehr. Irgendwie, ich glaube, so Größenordnung 32 Bit würde man da mindestens nehmen.
Mhm, ja.
Weil das auch schon relativ wenig. Also so ein paar Milliarden, ne, kann man sich bildlich vorstellen.
Ja.
Und es ist dann halt dadurch sichergestellt, dass jedes Passwort einen anderen Salt hat. Ne, den legst du halt dann daneben und wenn du das Passwort überprüfst, nimmst du halt wieder denselben Salt für das Hashing. Also da steht dann halt, ich komme halt hin, mein Passwort ist Schlüsseltechnologie und das wird gehasht mit dem zufällig gewürfelten Salt. Mein Salt ist dann zum Beispiel 30.000. Und dann wird das halt gehasht, dann kommt irgendwas raus und dann kommst du als nächstes hin, nimmst dasselbe Passwort, dein Hash ist zum Beispiel 42.000. Dann wird das auch wieder verhasht, dann kommt ein völlig anderer Hash raus, wie wir gesehen hatten.
Weil ich abgelegt. Jetzt das Salz dazu rechne.
Genau.
Okay.
Und jetzt komme ich als nächstes wieder an und sage, hallo, ich bin Xavier, mein Passwort ist Schlüsseltechnologie. Der Webserver guckt nach in der Datenbank, sieht, okay, den Benutzer gibt's, der Salt ist 32.000 und jetzt rechnen wir den Hash aus dem Passwort und diesem Salt.
Ja.
Und dann kommt dann halt wieder das Richtige raus, was bei mir steht. Wenn jetzt der Angreifer raufguckt, sieht er halt, dass ich halt einen bestimmten Hash habe und halt einen Salt und du hast einen bestimmten Hash und einen anderen Salt. Und diese Hashes sehen halt völlig unterschiedlich aus, weil sie halt verschiedene Salts verwenden. Und dadurch kann der Angreifer nicht mehr sehen, dass wir dasselbe Passwort verwenden. Und selbst wenn er jetzt sagt, ich will das Passwort von Cyril knacken, kann er halt durchgehen und anfangen, alle möglichen Passwörter mit dem Salt 32.000 zu hashen. Er wird niemals dein Passwort rausbekommen, neben so als Beifang.
Weil
das halt ein anderer Salt ist.
Weil er für mich einfach das Gleiche nochmal tun muss. Er muss für mich mit meinem Salz, also mit meinem Salt eben auch dann nochmal genau das Gleiche tun, nochmal von genau vorne anfangen, bis er eben dann bei zwar dem gleichen Passwort ist, aber es hat eben genauso lange gedauert wie bei dir vorher auch.
Genau.
Hm, ja.
Also wir schmeißen dem Angreiferstuhl einen substanziellen Stock zwischen die Speichen.
Ja, wirklich einen sehr dicken Stock, ja.
Also wenn das halt wirklich eine ordentliche Passwortableitungsfunktion ist, kann das halt, und die Passwörter auch stark sind, dann kann das halt wirklich der Unterschied sein zwischen, es dauert halt jetzt, es dauert jetzt halt irgendwie einen Tag oder einen Monat, diese Passwörter zu knacken, versus es ist halt nicht machbar in der Lebenszeit des Universums.
Mhm, ja, okay.
Oder zumindest man muss so lange warten, bis irgendwann die Passwortfunktion selber, der Passwort-Hash selber gebrochen ist.
Ja, aber oder der Benutzer existiert nicht mehr, oder?
Ja. Dauert hoffentlich eine Zeit lang, ja.
Ja.
Man muss ja nur so lange die Passwörter, diese Hash-Funktion müssen ja nur so lange halten, bis alle mal ihre Passwörter geändert haben. Das ist dann vielleicht noch so nach 20 Jahren der Fall und dann ist es ja auch irgendwie okay, wenn man irgendwie nach 20 Jahren rausbekommt, dass mein Passwort vor 20 Jahren Schlüsseltechnologie war. Mittlerweile habe ich aber ein starkes Passwort, dann ist es auch relativ egal.
Ja, ja. Mhm.
Das ist auch so eine Abwägung bei IT-Angriffen. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich verschlüsselte Gesundheitsdaten habe, ist es halt eine völlig andere Rechnung. Da lohnt es sich auch, wenn ich 30 Jahre darauf warte, die zu entschlüsseln, weil die sind wahrscheinlich in 30 Jahren immer noch was wert, weil sich Gesundheitsstatus nicht einfach so ändert. Deswegen sehen wir als CCC auch sowas wie elektronische Gesundheitsakten durchaus kritisch, weil das halt nicht nur Daten sind, die irgendwie bis morgen überleben müssen oder bis nächstes Jahr oder bis in 10 Jahren, sondern die müssen eigentlich für immer geheim bleiben. Das ist ein hartes Problem.
Ja, okay.
Das nur am Rande. So, wir haben jetzt die Theorie abgeklärt. Jetzt möchtest du gerne den Service-Teil noch anhängen, ne?
Welchen Service-Teil? Moment. Ach so. Ja, klar. Also, ich möchte den Service-Teil anhängen. Was soll das denn bedeuten? Ich finde das ein sehr wichtiges Thema, dass man einfach mal darüber geht, was man denn jetzt eigentlich tun kann, um sich da irgendwie bestmöglich zu schützen.
Ja, ich, äh, Du scherzt jetzt, dass du den Service-Teil haben willst. Ich bin dann mittlerweile auch zunehmend müde, dasselbe immer wieder zu wiederholen, wie ich es halt sage, weil es doch irgendwie frustrierend ist, wenn man ständig nur Leuten sagt, irgendwie,
Okay.
ja, schnallt euch mal an, während ihr Auto fahrt, und dann die Leute so, ach ja, whatever.
Dann mache ich das einfach und dann mache ich das einfach und du berichtigst mich. Machen wir das einfach so.
Machen wir das mal so.
Also die Frage ist, was kann man denn eigentlich als Benutzer tun, um sich ja bestmöglich zu wappnen gegen irgendwelche Angreifer? Und da geht's als allererstes damit los, dass man anstrebt, ein Passwort zu verwenden, was möglichst schwer zu raten ist. Das bedeutet, man sollte keine persönlichen Informationen da irgendwie reinschreiben, also nicht irgendwie das eigene Geburtsdatum oder den Namen von der Freundin oder den Namen des Haustiers oder solche Dinge, weil solche Dinge eben von Angreifern relativ oder mit wenig Aufwand herausgefunden werden können. Ja, es
Es
ist
ist
schon Augen.
durchaus erwähnenswert, dass, wenn wir sagen, der Angreifer, ne, dann sind das im Zweifelsfall verschiedene Angreifer je nach Situation. Wir müssen uns ja gegen mitunter mehrere mögliche Arten von Angriff wappnen, ne? Genauso wie man irgendwie auch, wenn man jetzt sagt, ich habe hier mein Haus hier und ich installiere jetzt einen Rauchmelder, das schützt mich nicht vor Einbrechern, ne? Da habe ich halt mein Bedrohungsszenario Wohnungsbrand oder irgendwie, ne, irgendwie Ölbrand in der Küche oder sowas. Während das Schloss an der Tür schützt mich nicht vor Feuer, das schützt mich vor Einbrechern. Ne? Also man hat immer diese verschiedenen Bedrohungsszenarien. Und man möchte sich ja eigentlich, man möchte irgendwie eigentlich einen Modus finden, wo man sich gegen alles gleichzeitig hinreichend gut absichern kann, ohne dass es einem zu viel Schmerzen bereitet.
Ja,
Und
ja.
wenn wir jetzt sagen, nicht sowas wie Passwort oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann denke ich da ja hauptsächlich an jemanden, der so eine Passwortdatenbank aus dem ganzen Dienst rausträgt und dann halt mal alle Optionen durchprobiert. Der wird natürlich mit den häufigen anfangen. Gut, natürlich, wenn das Passwort Passwort ist, dann ist es sowieso eigentlich kein Schutz, aber wenn ich ein Passwort habe, was vielleicht so in den ersten 2 Millionen ist, die einen Angreifer raten würde, ne, damit schütze ich mich relativ gut gegen jemanden, der einfach Passwörter an der Tastatur durchprobiert hier. Damit schütze ich mich nicht gegen jemanden, der so eine Passwortdatenbank abgegriffen hat und die systematisch abgrast, systematisch durchprobiert.
Also mit Computerprogrammen systematisch
Mit
durchprobiert, ja.
Computerprogrammen, genau. Mit der Hinweis, keine persönlichen Informationen, schütze ich mich eher gegen einen Angreifer, der hier sitzt vor meiner Tastatur, ne? Der irgendwie meinen PC, oder vielleicht nicht meinen PC hat, aber der vielleicht irgendwie einen Raum weiter sitzt und irgendwie denkt, ich will beim Cyber jetzt mal in seinen Twitter-Account rein und irgendwelchen Blödsinn schreiben oder was nicht alles, ne?
Ja, oder also
Und
da
der
gehen
geht dann
wir.
halt dahin und probiert dann vielleicht irgendwie mein Geburtsdatum als Passwort oder irgendwie den Namen meines Haustieres oder was nicht alles, ne? Und das wäre dann natürlich, das ist halt dann hier das konkrete Angriffsszenario, gegen das man sich schützen will.
Ja, also da geht es jetzt so ein bisschen in die Sozialwissenschaften rein, aber es geht natürlich auch so eifersüchtige Lebenspartner oder eifersüchtige ehemalige Lebenspartner oder solche Dinge. Kann ja alles mal passieren, ne? Wenn wir jetzt nicht weiter ausbreiten, aber.
Nicht mal das, ne? Einfach irgendjemand, mit dem du bei Twitter geredet hast, der jetzt irgendwie einen Furz querhängen hat von dir.
Oder so.
Und dann halt mal anfängt, über dich zu recherchieren. Und ich meine, wie wahrscheinlich, wenn man mein Geburtsdatum rausbekommen will und den Namen der Straße, in dem ich als Kind gewohnt habe, ne,
Ja.
diese ganzen klassischen persönlichen Informationen, das wird wahrscheinlich alles möglich sein, wenn man hinreichend motiviert ist.
Ich denke, also
Und dann kann er halt schon mal durchprobieren.
wir brauchen da gar nicht von wahrscheinlich möglich sein zu sprechen. Wie lange ist es her, dass der 15-Jährige in seinem Kinderzimmer irgendwie etliche Prominente gedoxt hat?
Ja, das
Mit diesem
war
Adventskalender?
Ende 2018.
Ja, also, ne, der hat intimste Informationen über alle möglichen Prominenten rausgefunden, einfach nur durch ein bisschen Fleißarbeit von seinem Rechner zu Hause aus.
Ja,
Ne?
das ist halt wirklich nur Fleißarbeit. Ja, man darf nicht unterschätzen, wie viel Freizeit so Teenager haben.
Ja, aber du, wenn ein Angreifer solche Teenager dafür bezahlen würde, dann wäre das für die ja
Ja.
auch
Ja, gut, im
interessant, ne?
Zweifelsfall ist der Angreifer halt auch jemand, der in einem, vielleicht in einer anderen Jurisdiktion sitzt, sodass du mal nicht eben zum örtlichen Polizeiamt gehen kannst und da irgendwie was erreichen kannst. Und gut, das
Genau.
ist noch ein anderes Thema.
Okay, gut, aber wir schweifen ab, ja.
Ja. Also keine persönlichen Informationen in die Passwörter reinpacken, nicht diese üblichen Passwörter, die jeder verwendet. Oder zum Beispiel, was dann so gesagt wird, ist, man soll einen ganzen Satz nehmen. Das ist tendenziell gar nicht so eine schlechte Idee. Was dann aber die Leute machen, ist, sie nehmen halt irgendwelche bekannten Zitate. Also das klassische Beispiel sind so Bibelverse.
Ja, genau.
Und
Oder lateinische Sprüche, ja.
Das, ja, genau, so, ne? Alea Jacta ist oder sowas, ne? Und das Problem ist halt, davon gibt es halt auch wieder relativ wenige so im Vergleich. Die Frage, die man sich halt stellen muss, ist, wenn jetzt, das ist jetzt halt wieder die gegen den Angreifer, der Millionen von Optionen pro Sekunde durchprobieren kann, ne? Wie kann ich den möglichst lange aufhalten? Und Bibelverse, ne, die Bibel sieht für uns erstmal relativ groß aus, aber Bibelverse, wenn ich sage, ich nehme einfach vier zusammenhängende Wörter aus der Bibel, das sind vielleicht ein paar hunderttausend, ne? Je nachdem, wie viele Wörter die Bibel hat. Gut, jetzt kann ich halt noch sagen, Verse mit 5 Wörtern, Verse mit 6 Wörtern, ja gut, dann ist es vielleicht 1 Million am Ende, ne? Das hat man in der Sekunde durchprobiert,
Gibt
wenn der Hash nicht
es
allzu
eine
stark
Textdatei von der
ist.
Bibel? Und
Sicherlich.
dann mal ein WC draufwerfen?
Ja, werde ich jetzt nicht live machen, aber ich würde mal vermuten, ich meine, wie viele Seiten hat die Bibel? Man kann immer so schätzen, 200 Wörter pro Seite eigentlich. Gut, die sind vielleicht ein bisschen enger gedruckt, also vielleicht 500 Wörter. Und dann lass es vielleicht, also ich meine maximal 1000 Seiten. Da wären es 500.000 Wörter. Und das ist wahrscheinlich viel zu viel jetzt, weil ich jetzt nur so eine Größenordnungsschätzung mache. Also 100, irgendwas mit 100.000, vielleicht 300.000, irgendwie sowas. Alles relativ übersichtlich, kann man relativ schnell durchprobieren. Wenn du nochmal die ganze Weltliteratur dazu nimmst, irgendwie vielleicht irgendwie 1000 bekanntesten Romane oder was nicht alles, dann bist du vielleicht bei 1 Milliarde. Aber auch das ist machbar, ne? Mit Computern halt, wie gesagt. Ein Computer führt 3 Milliarden Instruktionen der Sekunde aus, ne? Und wie gesagt, jetzt, man kann ja die Hoffnung haben, dass der Webserver halt einen starken Hash verwendet hat, sodass man halt nicht eine pro Nanosekunde durchprobieren kann, aber man sollte auch nicht drauf vertrauen, weil das hat sich leider immer noch nicht hinreichend durchgesetzt bei den ganzen Web-Dienstprogrammierern.
Ich hab tatsächlich ein Bible.txt gefunden.
Ja, sehr gut. Wir arbeiten hier Live-Investigativ-Recherchen. Was ich tatsächlich empfehlen kann, und das ist tatsächlich nicht nur ich rede davon, sondern das ist auch das Schema, nachdem ich meine eigenen Passwörter wähle, ist das XKCD-Schema. XKCD ist ein Webcomic, der mal eine Folge zu Passwörtern gemacht hatte, und kommt diese Idee her. Das werden wir auch in den Shownotes verlinken.
Ja,
Und
das ist ein super
das
Beispiel.
Schema, was die haben, das Schema, was der empfohlen hat, ist, du nimmst dir ein Wörterbuch aus dem Regal, oder wenn wir irgendwie mit dem Computer unterwegs sind, nimmst du dir irgendwie eine Wörterbuchdatei. Sowas gibt es ja auch, irgendwie so Dateien, wo einfach alle möglichen Wörter drin stecken. Das haben zum Beispiel hier Rechtschreibungsprüfungsprogramme teilweise. Irgend so eine Quelle, wo einfach alle ganz viele verschiedene Wörter drin stehen. Und dann schlägst du das Ding an der zufälligen Seite auf, zeigst blind mit dem Finger auf die Seite, und das Wort, auf das du gezeigt hast, nimmst du. Oder eventuell das daneben, wenn du irgendwie das Wort nicht kennst. Ne? Und auf die Weise wählst du irgendwie 4 oder 5 zufällige Wörter. Ne? Das können wir eventuell auch mal live machen. So, ich habe jetzt hier mal 4 zufällige deutsche Wörter generiert. Heizrohr, Asienzone, Schief und verpfänden.
Ja.
Und ich meine, gut, man kann ja auch sagen, ne, wenn man jetzt irgendwie 4 Wörter gezogen hat, die blöd sind, dann macht man es halt einfach nochmal, ne?
Ich meine,
Aber die grundsätzliche Witz an der Idee ist, wenn man halt diese 4 Wörter da stehen hat, dann wird sich das Gehirn sofort eine Geschichte dazu ausdenken. Und damit kann man sich den Kram super merken.
ja, das ist der Trick dabei.
Also ich habe mein schiefes Heizrohr in der Asienzone verpfändet, ne? Ja, schon habe ich es mir gemerkt.
Okay,
Muss man
vielleicht eine
eventuell noch gucken, dass man die
etwas
Reihenfolge
komplett
irgendwie richtig
etwas
hat.
etwas
Und
ausgefeiltere Geschichte, aber ja.
Fußnote, dieses Passwort ist jetzt natürlich verbrannt. Dadurch, dass wir jetzt in einem Podcast darüber gesprochen haben, also
Ja.
in dem Comic, den wir verlinkt haben, ist das Passwort Correct Horse Battery Staple, und das wie bekannt das ist, siehst du daran, dass ich das gerade aus dem Kopf gesagt habe.
Ja.
Das taucht tatsächlich auch in Passwort-Dumps relativ häufig auf. Das ist leider die falsche Lektion, die Leute daraus gezogen haben, dass dieses eine Passwort das sicherste ist.
Okay.
Man muss natürlich sich immer sein eigenes Passwort wählen, denn es soll halt nicht ratbar sein.
Jetzt
Ne,
habe ich
wenn ich
aber.
jetzt dieses Beispiel habe,
Jetzt
ich habe
habe ich.
irgendwie aus einer Liste gezogen mit 100.000 Wörtern. Und das heißt dann, wenn ich 4 Wörter zufällig daraus auswähle, ist das 100.000 hoch 4. Das sind Sachen, die ich hätte vorher ausrechnen sollen, aber das sind auch 100 Milliarden Milliarden. Also selbst wenn ich davon eine pro Nanosekunde prüfen könnte, also 1 Milliarde pro Sekunde, würde es immer noch 1 Milliarde Sekunden dauern. Das sind doch irgendwie mehrere Jahre.
Und das waren jetzt nur deutsche Worte?
Das waren jetzt deutsche Wörter, ja.
Also daran sieht man ja, dass es dann schon wirksam ist. Die Frage ist jetzt nur, Wörterbuchattacken, wie wäre das jetzt? Wäre das nicht anfällig gegen Wörterbuchattacken, weil du natürlich auch ausgerechnet wieder Wörter aus dem Wörterbuch nimmst?
Ja, im Prinzip schon, aber das erschlägst du halt dadurch, dass es mehrere Wörter sind. Eine Wörterbuchattacke funktioniert halt dadurch, dass die Leute meistens nur ein Wort nehmen oder vielleicht gerade so zwei Wörter und dann irgendwie so eine Zahl ranhängen, weil die Website dann sagt, nein, da muss auch eine Zahl drin sein und ein Sonderzeichen, ne? Und dann wird halt irgendwie, dann wird ein einziges Wort genommen, also keine Ahnung, ne? Vielleicht Asienzone und dann eins Ausrufezeichen dahinter, damit die Anforderungen erfüllt sind. Das A vielleicht noch vorne groß geschrieben. Und das ist halt super einfach zu raten, ne? Weil dann hast du halt zwar 100.000 Wörter, aus denen du auswählen kannst, ne? Aber das sind halt 100.000 Optionen, dann hast du vielleicht eine Zahl dahinter, das sind vielleicht nochmal 10 Optionen, dann kann die Zahl vielleicht davor oder dahinter sein, das sind nochmal zwei Optionen, ne? Du kommst nicht in große Bereiche, ne? Also selbst wenn du mehrere, wenn du halt dann noch irgendwie Sonderzeichen ranmultiplizierst, hast du vielleicht 1 Million Optionen oder vielleicht 10 Millionen. Das ist nicht viel.
Okay,
Hingegen,
ja.
wie gesagt, das, was ich gerade hatte, mit einfach vier Wörtern hintereinander sind 100 Milliarden Optionen. Das ist drastisch
Wow,
viel mehr.
das wächst
Also,
wirklich sehr schnell, ja.
bei Passwörtern also diese ganzen Sachen von wegen, es muss ein Sonderzeichen halten, das ist alles Schwachsinn. Ich bin schockiert davon, dass selbst das BSI so einen Schwachsinn immer noch empfiehlt. Bei Passwörtern hilft nur Länge, Länge, Länge.
Okay, ja.
Und wie gesagt, und das ist ja auch dieses Zitat in dem XKCD-Comic, was wir ja auch in unseren Shownotes zitiert haben. Through 20 years of effort, we've successfully trained everyone to use passwords that are hard for humans to remember, but easy for computers to guess. Oder auf Deutsch. Wir haben 20 Jahre lang allen eingeredet, Passwörter zu verwenden, die schwer zu merken sind, aber leicht von Computern geraten werden können. Ne? Und
Ja,
das sind
einfach weil
halt
sie
diese
kurz sind, ja.
Zeichenhaufen. Das sind halt diese Zeichenhaufen, die alle immer irgendwie fordern. Das Schlimmste ist ja, da könnte ich mich ja den ganzen Tag darüber aufregen, wenn dann irgendwelche Webseiten sagen, ihr Passwort darf maximal 20 Zeichen lang sein. Das ist so ein Schwachsinn. Weil dann zwingst du halt die Leute dazu, irgendwelche Zeichenhaufen reinpacken, zu packen, damit die halt trotzdem schwer ratbar sind, die Passwörter. Und dann können sich Menschen das nicht mehr merken. Und dann fangen sie an, sich das auf Klebezetteln aufzuschreiben und an den Bildschirm zu kleben. Ja, und dann ist auch wieder das alles verloren. Es gab ja diese Fälle, wo es gab diesen Fall, wo eine Fernsehstation runtergenommen wurde von Angreifern, weil die aus ihrem Newsroom berichtet hatten. Irgendwie hatten sie irgendwie einen Journalisten interviewt, der an seinem PC-Schreibtisch saß. Und da hing am Monitor halt ein Klebezettel, wo irgendwie das Passwort war für die Sende, für die Weboberfläche, für den Senderabwicklung. Und dann
Ja,
konnte halt dann jemand das halt lesen, der halt diesen Fernsehbericht gesehen hatte, konnte sich dann halt anmelden und den halt ihren Signal abklemmen.
Sehr gut. Wie schön, dass
Also
die Kameras immer schärfer werden, ja.
ja, das ist 4K hat noch ungeahnte Auswirkungen. Es gab ja auch mal diesen Fall, und das schweift jetzt richtig ab, aber ganz kurz, es gab diesen Fall, wo irgendwie, was Ursula von der Leyen oder so ihren Daumen hochgehalten hatte, irgendwie so Daumen hochgeben hatte für die Kamera, und daraus haben sie
Ja,
dann ihren Fingerabdruck abgelesen oder sowas, ne?
da gibt's mittlerweile mehrere Fälle. Also das ist wirklich so,
Naja.
die Teleobjektive von Journalisten, die nehmen eben auch Fingerabdruckmuster auf allen möglichen Konferenzen von allen möglichen Funktionären und Politikern und so weiter. Das ist ja das Problem. Ich weiß nicht, kommen wir da vielleicht auch noch mal drauf, dass biometrische Merkmale halt eben auch diese Schwächen haben, dass man sie nicht ändern kann. Ja.
Biometrie ist durchaus angenehm zu verwenden, aber man darf sich halt durchaus, man muss sich halt über die Beschränkung bewusst sein. Ne? Also es sollte niemals das Einzige sein, was man irgendwie verwendet zur Authentifizierung. Ne? Oder halt nur bei Situationen, wo es halt nicht so schlimm ist, wenn der Fingerabdruck halt doch wegkommt oder sowas. Also mir fällt jetzt tatsächlich spontan gar nichts so Dramatisches ein.
Ja,
Ne?
ich muss
Gar
auch
nichts
sagen,
so,
das
wo man
Problem
es
bei
irgendwie
mir
wirklich
ist,
ohne schlechtes Gewissen verwenden kann.
ja, also das Problem bei mir ist auch eher, dass ich meinen Fingerabdruck gar nicht irgendwie da speichern lassen möchte, so gerne. Also das bereitet mir eher Unbehagen, wenn ich ehrlich sein soll.
Ja.
Ja. Okay, also wir haben festgestellt, dass wir einfach versuchen sollten, Passwörter zu benutzen, die möglichst schwer zu raten sind. Die Faktoren dafür hast du ja gerade dargelegt.
Wir haben ein Schema empfohlen, wie man sich die Dinger trotzdem noch merken kann, obwohl sie schwer ratbar sind.
Ja, genau.
Die nächste Sache ist, Passwörter möglichst nicht wiederzuverwenden. Und
Wichtig,
das hatte ich ja auch
wichtig,
schon vorhin
wichtig.
angesprochen. Dass es ein durchaus übliches Szenario ist und ich rekurriere jetzt immer auf dieses plakative Beispiel des Kaninchenzüchterforums. Ich habe nichts gegen Kaninchenzüchter, aber ne, so das kleine Forum, was irgendwie von einer Person so nebenbei betrieben wird und wo dann vielleicht nicht jeden Tag jemand drauf guckt, ob irgendwelche Sicherheitslücken entdeckt wurden, die jetzt behoben werden müssen und so weiter, sodass dann da irgendjemand die Datenbank raustragen kann. Und wenn dann da die Passwörter rausgefunden werden können und dann sieht man halt hier, Xybrid hat das Passwort Schlüsseltechnologie verwendet, dann könnte man als nächstes sagen, wir gehen jetzt mal zu Facebook oder zu Google oder zu irgendeinem Mail-Anbieter und versuchen es mal als Xybrid anzumelden mit dem Passwort Schlüsseltechnologie. Und wenn man halt das Passwort immer wieder verwendet, dann wird das halt passieren, ne? Man könnte jetzt noch sagen, ja, aber ich kann ja einfach immer ein etwas anderes Passwort verwenden. Aber wahrscheinlich läuft das dann darauf hinaus, dass ich dann immer den Namen von dem Dienst noch mit dran schreibe, weil ansonsten kann ich mir nicht merken, für was jetzt eigentlich welches Passwort war, ne? Dann wird dann irgendwie vielleicht bei dem Kaninchenzüchterforum stehen als Passwort Schlüsseltechnologie Kaninchenzüchter. Und dann weiß dann der Angreifer, okay, ich muss jetzt als nächstes Schlüsseltechnologie Google probieren bei Google oder Schlüsseltechnologie web.de bei web.de, ne?
Ja, das Problem ist ja auch, dass man, wenn man eben diese Daten da rausträgt, den Benutzernamen hat. Der Benutzername ist dann häufig mit einer E-Mail-Adresse verbunden, aus verschiedenen Gründen. Da gibt es ja durchaus sinnvolle Gründe dafür.
Ja.
Und dann geht es aber ja weiter, dass man von vielen Accounts die Passwort-Zurücksetzen-Funktion eben an dann möglicherweise diesen einen E-Mail-Account gebunden hat. Und somit der Angreifer, wenn der schnell genug ist und man das als Benutzer nicht merkt, möglicherweise alle Passwörter ändern kann, der schafft es, einen aus all seinen Diensten auszuschließen, ohne dass man da irgendwas dagegen tun kann.
Ja.
Ne? Also das E-Mail-Account ist da extrem empfindlich, was das betrifft.
Und dann ist halt noch die Frage, ob man dann wieder irgendwie reinkommt, ne? Ob man das dann mit Dienst irgendwie glaubhaft machen kann, dass man jetzt hier eigentlich die richtige Person ist, wenn der Angreifer einen ausgesperrt hat. Wenn man jetzt halt irgendeinen Anbieter hat, der tatsächlich weiß, irgendwie zum Beispiel eine Postadresse oder sowas hat, dann wäre halt noch die Option, man könnte irgendwie ein neues Passwort per Post verschicken oder sowas, ne? Aber das ist ja auch bei den wenigsten Diensten.
Ja.
Das könnte vielleicht noch gerade so bei irgendwelchen Webshops funktionieren, aber auch die bieten das meistens dann nicht an, ne? Von daher auch, da du jetzt sagtest, gerade dieser Zugang zum E-Mail-Konto ist halt so kritisch. Von daher vielleicht als konkrete Empfehlung, wenn man wirklich nur ein starkes Passwort verwendet. Also wenn man sagt irgendwie, ach, es ist mir zu lästig, mir 100 starke Passwörter auszudenken. Ich mache aber auch nicht die anderen Sachen, die wir gleich noch empfehlen werden. Wenn du nur ein starkes Passwort jemals erstellst, dann unbedingt für dein E-Mail-Konto. Weil das ist der Jackpot. Wenn jemand dein E-Mail-Konto aufmacht, dann kommt er in alle Sachen rein, die Passwortzurücksetzung über E-Mail machen.
Genau. Man kann eigentlich gar nicht darstellen, wie wichtig das ist und wie kritisch an dem Punkt, ne? Also das ist wirklich.
Das ist wieder so eine Sache von, das merkt man erst, wie wichtig es ist, wenn es dann weg ist.
Ja,
Aber
genau.
das ist ja bei vielen Dingen so. Jetzt haben wir also das Problem, wir sollen starke Passwörter verwenden, wir sollen die auch nicht wiederverwenden. Also für jeden Dienst, den wir so haben, ein eigenes starkes Passwort uns ausdenken. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe über 100 Dienste in meiner Liste, wo ich Passwörter habe.
Paar 20 habe ich nachgeschlagen.
Oh, da bist du aber noch sehr übersichtlich dabei.
Ja, ich benutze noch nicht so lange Passwortmanager.
Ja, gut, genau. Das ist jetzt nämlich der Punkt, auf den wir kommen. Damit man halt nicht jedes Mal sich neue Passwörter merken muss, gibt es sogenannte Passwortmanager-Programme. Und die funktionieren so, dass diese Passwörter, die starken Passwörter, die man den tatsächlichen Diensten gibt, also das Passwort für Facebook, das Passwort für Amazon, das Passwort für, keine Ahnung, Wikipedia, wenn man da irgendwie am Editieren ist, da vergibt man starke Passwörter, die sind einfach automatisch generiert. Also das sind halt wirklich Zeichenhaufen. Da kommt es dann noch nicht mehr darauf an, dass man sich die als Mensch gut merken kann. Da kann man halt wirklich einfach die maximal mögliche Länge, die der Dienst zulässt, mit zufälligen Zeichen füllen und das dann als Passwort verwenden, sodass es für den Angreifer richtig frustrierend ist, das irgendwie rauszubekommen, bis hinweg schlichtweg unmöglich. Und dann ist natürlich die Frage, wie merkt man sich die? Und deswegen liegen die dann in diesem Passwortmanager, der packt alle diese Passwörter in eine Datei, legt die entweder auf einen lokalen Computer oder in der Cloud ab und verschlüsselt diese Datei dann. Und das ist jetzt die originale Verschlüsselungsvariante, mit dem man kann es auch wieder aufmachen. Nicht das Hashing, was nur in eine Richtung geht, sondern tatsächliches Verschlüsseln, was man auch dann wieder rausholen kann. Und der Schlüssel dazu ist dann das sogenannte Masterpasswort. Und das ist dieses eine Passwort, was man sich merkt. Das, was man halt jedes Mal eingeben muss. Also ich melde mich dann bei Facebook an und ich gebe nicht das Facebook-Passwort ein, sondern ich gebe mein Masterpasswort in den Passwortmanager ein. Der macht dann damit die Datei auf, wo die ganzen anderen Passwörter drin stehen, holt das für Facebook raus und trägt das in die Webseite ein. Und genauso für alle anderen Dienste, für das Mail-Postfach. Für was nicht alles.
Ist eine klasse Sache, weil, also nur mal so, es ist halt auch super. Ich benutze diesen Passwortmanager, den ich benutze. Ich benutze KeePass 2. Da ist es so, man öffnet eben dieses Programm. Es geht eine Eingabemaske auf, man gibt da das Masterpasswort ein und dann hat man eine Liste mit den Passwörtern vor sich. Man kann das auch schön sortieren nach Bereichen, also irgendwie, keine Ahnung, E-Mail und dann sonstige Internetanmeldungen und Netzwerkdinge und alles, was Finanzen betrifft und was weiß ich nicht alles. Also nach irgendwie nach Kategorien sortieren. Und dann kann man das einfach copy-pasten. Da steht in jedem, für jedes von diesen Accounts steht da der Benutzername und dann drücke ich Steuerung B. Dann kopiert der mir das, den Benutzernamen ins Clipboard und dann drücke ich auf die Eingabemaske von der Webseite, wo ich mich jetzt anmelden will und drücke Steuerung V und dann wird der da eingefügt und dann wechsle ich wieder in den Passwortmanager, drücke auf demselben Account Steuerung C und dann wird das Passwort ins Clipboard kopiert und dann drücke ich auf der Eingabemaske vom Webdienst Steuerung V und dann drücke ich Enter und dann bin ich angemeldet und das dauert im Ganzen ungefähr 2 Sekunden.
Ja, es gibt ja auch dann, je nach Passwortmanager, den man verwendet, gibt es ja auch welche, die dann so Browsererweiterungen haben, um das dann direkt einzufüllen.
Oder das, ja, das ginge theoretisch auch, das benutze ich nicht, aber ja, könnte ich auch machen, ja.
Genau, du hattest jetzt schon KeePass erwähnt. Also KeePass ist so ein bisschen verwirrend, weil das ist so eine ganze Familie von Programmen. Du hattest jetzt gesagt, du verwendest dann wahrscheinlich das originale KeePass. Ich empfehle tendenziell mal KeePass XC, das ist einfach ein anderer Entwicklungszweig davon, also da hat irgendjemand mal sich dieses Programm, das ist ein Open-Source-Programm, mal genommen und ein anderes Team hat das weiterentwickelt und ich glaube so KeePass und KeePass XC sind so die beiden aktiven Zweige von dieser ganzen Historie, die noch weiterentwickelt werden. Und das sind beides Programme, die alles lokal ablegen, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber soweit ich das weiß, liegt das dann halt alles lokal rum.
Und das ist zumindest die Standardvariante, ja, auf jeden Fall. Ich bin gar nicht sicher, ob es da noch andere Möglichkeiten gibt. Aber das ist die Standardvariante, ja.
Das ist natürlich super, wenn man nicht von irgendwelchen Diensten abhängig ist, von irgendwelchen Cloud-Diensten, die eventuell dann irgendwie nicht mehr verfügbar sind irgendwann oder irgendwann plötzlich sagen, hoppla, wir kosten jetzt irgendwie teuer Geld. Auf der anderen Seite ist man natürlich dann auch verantwortlich dafür, diese Passwortdatei ordentlich zu sichern, also davon irgendwie Sicherungskopien zu haben für den Fall, dass der PC kaputt geht oder das Haus abbrennt oder was nicht alles, ne? Weil irgendwie das Letzte, was ich irgendwie haben möchte, wenn mein Haus abbrennt, ist, dass irgendwie auch noch alle meine Zugänge zu E-Mail und Online-Banking und was nicht alles weg sind.
Ja, ja. Das stimmt.
Von daher da muss man dann einfach drauf achten, Sicherungskopien haben. Das werden wir, glaube ich, vielleicht irgendwann in irgendeiner anderen Service-Folge auch mal besprechen.
Ja.
Genau, das ist also auf dem lokalen PC, dieses KeePass oder KeePass XC.
Und?
Wenn man es stattdessen in der Cloud haben möchte.
Moment. Und warum ich das KeePass 2 benutzt habe, ist, weil es eine Android-App dafür gibt. Und das ist auch sehr bequem. Da öffne ich die App, gebe das Masterpasswort ein und gehe auf den jeweiligen Account. Dann wechsle ich auf zum Beispiel meine Webbrowser-App, wo ich mich dann anmelden will. Und dann habe ich in dem Dropdown-Menü von Android, kann ich auswählen, ob ich jetzt den Benutzernamen oder das Passwort in die Zwischenablage kopieren will und das dann wieder einfügen in die Anmeldezeile. Ja, also das ist, selbst auf dem Handy ist das äußerst angenehm zu benutzen.
Wie läuft das dann mit dem Abgleich zwischen PC und Handy?
Den mache ich händisch. Aber den könnte man natürlich irgendwie machen, ja. Aber das mache ich tatsächlich dann händisch, ja.
Das ist dann halt die Grenze an der Stelle. Deswegen wollen die meisten Leute tendenziell irgendwas, was in der Cloud basiert, weil du dann halt auf allen Geräten, die du irgendwie hast, dich anmelden kannst in deinen Cloud-Passwort-Manager-Account. Und die können dann halt alle auf die Passwörter zugreifen, die in der Cloud abgelegt sind. Das ist komfortabel, ne? Ist eventuell auch, da hat man halt das Backup schon dadurch drin, dass es halt auf dem, bei dem Dienstanbieter von diesem Cloud-Service abgelegt wird. Nachteil, wie gesagt, halt ist, dass man diesem Cloud-Anbieter vertrauen muss, dass das wirklich alles ordentlich abgelegt wird. Bei solchen Cloud-Passwort-Managern ist meine Empfehlung Bitwarden. Aus dem Grund, dass die sowohl den Client, also die Applikation, die bei dir selber läuft, als auch den Serverteil als Open Source haben. Und das Geschäftsmodell daran besteht halt, dass die dir halt einen Server anbieten, wo du halt, den du halt nutzen kannst für ein bestimmtes Entgelt. Du kannst aber auch diesen Serverteil dir nehmen, wenn du technisch kompetent bist oder wenn du jemanden kennst, der technisch kompetent bist, und diesen Serverteil selber bei dir laufen lassen auf deiner eigenen Infrastruktur.
Ja, oder auf dem, bei der befreundete Nerd lässt das dann einfach bei sich laufen und man greift dann darauf zu. Ja.
Also wenn man auf einen befreundeten Nerd Zugriff hat, dann ist das eine Option, die man durchaus mal untersuchen kann. Der befreundete Nerd selber wird wahrscheinlich sowas verwenden wie Pass, also PASS einfach, was ein Kommandozeilenprogramm ist, was relativ große Popularität erlangt hat in den letzten Jahren. Deswegen haben wir das auch mal mit verlinkt, auch wenn das wahrscheinlich für diese Zielgruppe unseres Podcasts hier ein bisschen zu weit geht.
Ja. Ja, das soll nicht das Ziel sein hier. Es geht ja eigentlich erstmal nur darum, ja, darzulegen, was man da so für Möglichkeiten hat, ja.
Genau, bei der Liste von Hinweisen haben wir noch zwei weitere. Passwörter nicht mit anderen teilen, auch nicht nur mal schnell. Das ist ja so ein klassischer Scam, dass man irgendwie, man sitzt irgendwie auf Arbeit irgendwie so, versucht irgendwie zu arbeiten oder was nicht alles und kriegt dann so einen Anruf. Ja, hallo, wir sind die IT-Abteilung, wir müssen mal Ihr Passwort, sagen Sie uns mal Ihr Passwort zur Überprüfung, ne? Wir müssen hier irgendwie was unter Ihrem Benutzernamen irgendwie reparieren oder was nicht alles, ne?
Das ist doch Quatsch. Okay.
Ja, genau. Als jemand, der sich mit dem Kram auskennt, versteht man halt, dass das Quatsch ist, weil so funktionieren halt Computer nicht, ne? Also wenn du halt ein System hast, was mehrere Benutzer kann, dann hast du so gut wie immer in irgendwelcher Form administrative Benutzer, also Benutzer mit hohen Rechten, die halt einfach auf alle Daten Zugriff haben. Die brauchen nicht dein Passwort dafür, um an deinem Benutzerkonto irgendwelche Konfigurationen vorzunehmen, sondern das Passwort ist ja nur, um halt zu sehen, dass du bist und dass du dann halt deine Rechte ausüben kannst. Die haben halt Rechte unabhängig davon, die eventuell sich auch auf dein Benutzerkonto erstrecken. Von daher ist das Quatsch. Und das Problem ist halt nicht nur dieser konkrete Scam, sondern halt auch, ne, wenn ich sage, ich habe irgendwie ein Passwort, was ich mit anderen Leuten teile. Zum Beispiel irgendwie mehrere Leute haben vielleicht einen Podcast zusammen und haben dann irgendwie einen Twitter-Account zu diesem Podcast und alle haben das Passwort für diesen einen Twitter-Account. Ist auch nicht so eine super Idee. Mhm. Ich glaube, bei Twitter geht das gar nicht anders. Ich bin mir nicht sicher, ob das da irgendwie noch so Funktionen gibt, dass irgendwie mehrere Leute mit mehreren Zugängen einen einzigen Twitter-Account bespielen können. Kann sein, dass es sowas gibt. Weil das Problem daran ist natürlich, was passiert jetzt, wenn irgendwie einer von denen abtrünnig wird, ne? Vielleicht, es muss ja nicht mehr abtrünnig sein, es kann vielleicht sein, wie 10 Leute irgendwie, die in einer Firma arbeiten, haben irgendwie einen gemeinsamen Zugang und dann verlässt einer die Firma, ne? Dann müsste man jedes Mal dieses Passwort ändern und das ist dann wieder für alle mit Schmerzen verbunden oder sowas.
Ja, oder
einer, der vielleicht keine Lust mehr hat, irgendwie dran zu arbeiten, der macht dann halt als letzte Amtshandlung, bevor er irgendwie rausgeht, noch irgendwie den Twitter-Account kaputt oder sowas, ne?
Ja, oder es reicht ja auch einer, der einfach nicht ordentlich auf seine Passwörter achtet, dann müssen alle darunter leiden.
Genau.
Genau. Hm.
Von daher, wann immer man die Möglichkeit hat, irgendwie tatsächlich mehr Benutzersysteme verwenden. Also wenn man zum Beispiel seinen PC hat, die gängigen Betriebssysteme unterstützen ja alle mehrere Benutzerkonten, dann kann sich halt Mutti mit ihrem Benutzerkonto anmelden und Papa mit seinem und das Kind irgendwie mit noch einem anderen. Und dann sind auch irgendwie die Arbeitsunterlagen vom Papa sicher vor den, oder zumindest hoffentlich sicher vor den Erkundungen des Kindes.
Ja, genau. Und was man auch nicht machen sollte, ist, Passwörter nicht auf Seiten eingeben, denen man nicht vertraut. Aber wie komme ich denn auf Seiten, denen ich nicht vertraue?
Naja, das ist ein anderer Scam. Das ist so ähnlich wie dieser IT-Support-Scam, den ich eben beschrieben hatte, dass du so eine Mail bekommst und ich bekomme von diesen Dingern ein paar pro Woche. Ich schmunzel eher darüber als alles andere. Ne? Aber manchmal kommen auch wirklich welche, die wirklich gut gemacht sind, wo man wirklich kurz darüber nachdenkt, ob das jetzt eigentlich echt ist oder nicht. Wo dann sowas steht wie irgendwie, ihr PayPal-Konto wird jetzt in 3 Sekunden gesperrt, wenn sie nicht sofort hier ihre Zugangsdaten eingeben oder das zu überprüfen. Ne? Irgendwie ist man natürlich dann gleich mit irgendwelchen schlimmen Konsequenzen gedroht oder sie kriegen jetzt hier irgendwie, naja gut, es gibt da auch noch verschiedene Scams, aber sowas in der Art. Und dann musst du halt dann da auf so einen Link klicken angeblich und kommst dann da auf eine Seite, die sieht dann zum Beispiel aus wie PayPal oder die sieht aus wie die Login-Seite von deiner Bank oder sowas. Mhm. Und wenn man dann halt nicht genau drauf achtet, sieht man dann halt nicht, dass das halt nicht irgendwie zum Beispiel paypal.com ist, sondern paypal.com.bösartige-webseite.irgendwas.
Ne? Ja.
Das ist so auf den ersten Blick vielleicht aussieht, man guckt so kurz oben hin, PayPal irgendwas, aber es ist halt doch dann die bösartige Webseite. Und es hat dann halt so einen fast perfekten Nachbau. Oder ja, ich meine, das ist ja auch nur irgendwie ein Bild, was man anzeigt letztendlich. Ne? So ein Dokument, das kann man natürlich nachbauen, dass es genauso aussieht wie die PayPal-Seite.
Man kann sich sogar, und das müsste man, also kann man so aus der vorletzten Episode ableiten, man kann sich sogar einfach den HTML-Code und das CMS von der PayPal-Seite runterladen und ja, nur die Ziele von den Links ändern.
CSS,
Entschuldigung, ja.
Ja, Abkürzungen sind auch so ein Feld.
Ja.
Davon haben wir in der IT jede Menge. Genau, da ist die klassische Strategie, wenn man halt jetzt irgendwie eine Mail zum Beispiel von der Bank bekommt, die sagt, oh mein Gott, Sie müssen jetzt Ihr Passwort eingeben, ansonsten sperren wir Ihr Bankkonto, dass man dann halt nicht auf den Link klickt, der dort in der Mail dabei ist, weil das dann halt der gefälschte Link ist im Zweifelsfall, sondern man geht einfach zu der normalen Adresse von der Bank, die man kennt. Also meinetwegen dann irgendwie Sparkasse Dresden oder was auch immer, .de. Und dann ist es dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass man darauf kommt und auf der Startseite steht sofort, Achtung, es sind gerade wieder Betrugs-E-Mails im Umlauf. Wir werden Sie natürlich niemals nach Ihrem Passwort fragen, außer beim Login.
Mhm, ja? Genau.
Und zuletzt noch ein Hinweis, da ja öfter mal solche Datenbanken gestohlen werden von irgendwelchen Webseiten und dann die Passwörter daraus auch wieder extrahiert werden, weil die eben nicht ordentlich gesaltet und gehasht abgelegt wurden, gibt es dann manchmal in den düsteren Teilen des Internets halt solche Datenbanken zum Verkauf. Und wenn das dann öffentlich wird, solche Datenauszüge kommen, die zu einem Dienst, der nennt sich Have I Been Owned. Das ist hier verlinkt in den Shownotes. Schreibt sich ein bisschen komisch, weil es Bezug nimmt auf ein bisschen Videospiel-Jargon, wo das Own als PWN anstatt OWN geschrieben wird. Aber deswegen lesen das Leute auch meistens als Have I Been Pwned. Das finde ich blödsinnig. Ich lese es als Have I Been Owned, weil das ein ordentliches Wort ist. Und im Übrigen das Owned als Adresse würde auch weiterleiten.
Okay.
Aber ja, genau, HIBP. Wie gesagt, ist verlinkt in unseren Shownotes. Da kann man sein Passwort eingeben. Das ist natürlich jetzt erstmal total fishy, weil wir haben ja gelernt, Passwörter niemals auf Webseiten eingeben. Aber Have I Been Owned hat das so implementiert, dass sie das Passwort auch vorher, bevor sie es zum Server tatsächlich hinschicken, auch wieder hashen. Mit so einer SHA-2-Hash in dem Fall. Und dann fragt der Browser nicht, kennst du dieses Passwort hier und schickt den ganzen Hash hin, weil das wäre ja auch wieder dumm, dann könnte man es auch wieder zurückrechnen. Sondern der Browser fragt, kennst du Passwörter, Hashes, die mit folgenden 5-6 Zeichen anfangen und schickt dann halt nur die ersten 5-6 Zeichen von diesem Hash.
Mhm.
Und dann antwortet der Server, ja, ich kenne die folgenden und schickt mir halt eine Liste von Hashes zurück. Ne? Und das sind alles, das sind wie gesagt alles Hashes. Ich kann dann halt irgendwie gucken, ob meiner da drunter ist. In dem Fall ist mein Passwort dann halt kompromittiert. Wenn das nicht der Fall ist, habe ich halt von den ganzen anderen Passwörtern halt nur Hashes, die kann ich erstmal ohne weiteres nicht zurückrechnen. Ich kann es dann natürlich irgendwie versuchen zu brechen oder sowas, ne? Aber ich kriege auch keine Identität oder sowas dazu. Ich weiß dann im Zweifel zwar nicht, zu wem dieses Passwort gehört, selbst wenn ich es zurückrechnen würde. Und der Server von Have I Been Owned sieht halt nur, ich habe jetzt das Passwort, ein Passwort abgefragt, was mit 2B485 anfängt zum Beispiel, ne? Also der Hash fängt damit an. Er weiß halt immer noch nicht, welches konkrete Passwort ich haben wollte. Dadurch ist das tatsächlich relativ vertrauenswürdig. Ich glaube, das BSI oder das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, entweder die oder das Hasso-Plattner-Institut haben einen ähnlichen Dienst.
Das müsste das Hasso-Plattner-Institut sein.
Mhm. Aber Have I Been Owned ist so der die allermeisten Daten hat. Da kann man halt solche Sachen fragen wie, ist dieses Passwort schon mal irgendwo gesehen worden, was ich jetzt gerade schon wieder zum 10. Mal irgendwo eingeben wollte? Ist meine E-Mail-Adresse in irgendwelchen Leaks mit drin gewesen und dann kriegt man so eine Liste von Seiten, wo schon mal von mir die Daten rausgetragen wurden und so weiter. Das ist auch in vielen Passwortmanagern schon integriert. Also, dass wenn ich irgendwie ein Passwort in meinen Passwortmanager eintragen will, was ich vielleicht schon irgendwo habe bei irgendeiner Seite, kann mich dann der Passwortmanager warnen, ach übrigens, das ist schon mal geknackt worden, mach doch mal lieber gleich ein anderes, wo wir gerade dabei sind.
Mhm.
Oder was auch so passiv im Hintergrund guckt, wenn ich halt irgendwie meine 100 oder 200 Webseiten habe, wo ich irgendwie Passwörter abgelegt habe, kann dann irgendwie der Passwortmanager ankommen und sagen, übrigens hier bei, keine Ahnung, bei deinem Taekwondo-Forum wurde jetzt kürzlich die Datenbank rausgetragen, geh doch mal dein Passwort ändern.
Ja, eine Sache, die mir gerade noch einfällt zum Thema Passwortmanager, es gibt da jemanden, der auch einen Podcast hat, der hört auf den Namen Linuzifer und der hat mal diesen schönen Vergleich gebracht. Die Wahrscheinlichkeit, dass man zumindest einmal im Leben gehackt wird und irgendwie alle seine Passwörter ändern muss, ist relativ groß. Und da kann man dann auch quasi in der angenehmen Situation, noch nicht gehackt worden zu sein, die Gelegenheit nutzen, das einmal im Passwortmanager zu machen. Alle Passwörter zu ändern und die dann ordentlich in den Passwortmanager einzutragen.
Ja.
Oder die Passwörter zu verwenden, die der Passwortmanager eh schon für einen ausgerechnet hat. Und dann ist das eine sehr viel entspanntere Situation. Also das lohnt sich auf jeden Fall.
Das kann man halt auch nach und nach machen. Ne? Dann kann man sich dann immer mal jeden Abend mal so drei Services vornehmen. Dann macht man sich halt mal so eine Liste. So bin ich da auch vorgegangen, als ich mal irgendwann auf einen ordentlichen Passwortmanager gewechselt bin. Da habe ich dann halt eine Liste gemacht, irgendwie folgende 50 Passwörter sind zu ändern oder was nicht alles. Ne? Und die Liste wird natürlich mit der Zeit immer länger, wenn man sich an Ding erinnert. Ach ja, da habe ich ja auch noch ein Passwort. Ach ja, da ja auch noch. Hm.
Und genau, und da merkt man dann auch plötzlich, also mir ging das zumindest so, dass diese Zahlen- und Buchstabenhaufen, von denen du vorhin sprachst, dass die auch gar nicht so gut sind, weil man dann nämlich dann doch schon davor sitzt und denkt, ah, wie war das jetzt hier nochmal genau?
Genau. Wir haben noch als letzte Punkte, bevor wir es zum Abschluss bringen, einmal Sicherheitsmaßnahmen, die nicht wirklich was bringen. Das haben wir immer schon so ein bisschen jetzt anklingen lassen. Ne? Also Passwortbeschränkungen auf eine maximale Länge ist gefährlicher Schwachsinn. den viel zu viele Leute machen. Solche Sachen wie mindestens ein Sonderzeichen sind dann halt eine Krücke, die daraus resultiert, dass man die Leute nicht einfach drastisch lange Passwörter machen lassen würde. Also wenn ich überhaupt mit Passwortbeschränkung anfangen würde auf einer Seite, würde ich halt eher sowas machen wie mindestens 30 Zeichen. Mindestens 40 Zeichen. Aber ja.
Das ist ja Gängelei.
Oder was eigentlich eine schöne Strategie wäre, wenn man irgendwie ein Passwort bekommt, ist einmal hashen und einfach mal 10 Sekunden lang versuchen, es zu brechen mit so einer Standardkomponente. Und wenn das in 10 Sekunden gebrochen ist, dann kann man es wirklich gleich komplett ablehnen. Ne? Das ist dann nicht mehr abhängig von, ist es ein Sonderzeichen oder sowas oder ist es irgendwie, ne, aber das würde dann halt gleich diese richtige Logik ausnutzen, die auch die Angreifer verwenden.
Das ist eine nette Idee, ja.
Aber gut, Passwortbeschränkung, ja. Eine andere Sache, die totaler Schwachsinn ist, und da ist zum Glück auch, sind prominente Stimmen auf meiner Seite. Ich habe dazu einen Artikel verlinkt von 2019, wo Microsoft gesagt hat, hört doch mal bitte endlich auf, solche Zwangswechsel nach einer bestimmten Zeit zu fordern von euren Nutzern. Das kann ich auch bestätigen. Meine Firma fordert das immer noch, dass wir als Mitarbeiter unsere Passwörter alle 6 Monate ändern müssen. Mhm. Und das führt halt einfach dazu, und das habe ich im Gespräch mit sehr vielen Kollegen auch schon gesehen, das ist eine sehr weit verbreitete Praxis, das führt dann halt dazu, du hast halt dein Passwort, was du dir halt einmal gewählt hast, und dann schreibst du halt hinten eine Zahl ran. Und dann ist es meinetwegen, keine Ahnung, was hatten wir eben vorhin, Asienzone, ne? Nehmen wir zum Beispiel Asienzone 5. Und dann ist halt nach 6 Monaten, du musst jetzt dein Passwort ändern, okay, Asienzone 6. Nach 6 Monaten wieder, du musst dein Passwort jetzt ändern, okay, Asienzone 7. Das ist natürlich genau null extra Sicherheit, weil das natürlich der Angreifer als allererstes probieren wird. Wenn Asienzone 6 nicht probiert, okay, probieren wir mal Asienzone 7.
Mhm, ja.
Also das ist komplettes Sicherheitstheater. Was richtig ist, ist zu sagen, wenn wir jetzt irgendwie wissen, dass unsere Datenbank gerade rausgetragen wurde, dass wir dann zu allen Mitarbeitern gehen und sagen, okay, jetzt müsst ihr eure Passwörter ändern, weil wir haben wirklich jetzt gerade einen Einbruch gehabt. Und dann sind die Nutzer vielleicht auch motiviert, sich mal ein ganz neues Passwort auszudenken.
Ja. Und dann, also gut, es gibt ja dann auch noch solche Sachen wie, das neue Passwort unterscheidet sich nicht stark genug von dem alten, benutzen Sie ein anderes. Ja. Und dann fangen die Leute an, ihre Passwörter dann doch wieder auf Zettel zu schreiben und so sowas.
Hm. Ja, genau, das kommt dann noch hinzu. Die letzte Sache hier auf der Liste war Sicherheitsfragen, das hat mir auch schon jetzt mehrmals angerissen. Die Idee ist dabei ja eigentlich, irgendwann vergisst der Nutzer sein Passwort und möchte man irgendwie eine Zurücksetzung machen, okay, dann ist halt die Zurücksetzung vielleicht über so eine E-Mail, die man schickt. Was ist, wenn die E-Mail-Adresse sich geändert hat seitdem? Was ist denn dann noch die letzte Rückfalloption? Ja, dann machen wir so eine Sicherheitsfrage. Dann soll der Nutzer beim Anmelden irgendwie beantworten irgendwie, oder beim Registrieren, wie ist der Name ihres ersten Grundschullehrers oder wie hieß ihr erstes Haustier oder wo, ne, wie, was ist der ursprüngliche Nachname ihrer Mutter oder sowas und so ein Scheiß, ne? Also genau diese Sachen, die man super durch Suchmaschinen rausfinden kann heutzutage. Was natürlich eine total katastrophale Rückfalloption ist, weil jemand, der irgendwie eine Suchmaschine bedienen kann und rauskriegen kann, in welcher Straße ich gewohnt habe als Kind, der kann dann halt irgendwie sämtliche Benutzerkonten von mir übernehmen.
Ja.
Das ist wahnwitzig. Meine Strategie, damit umzugehen, da es diese Sicherheitsfragen ja gibt, ist, dass es halt für mich einfach ein weiterer Eintrag im Passwortmanager ist. Also ich warte sehnsüchtig darauf, dass ich irgendwann mal so ein Telefonat habe, wo dann der Kundendienstmitarbeiter am anderen Ende zu mir sagt, okay, wir müssen jetzt Ihre Sicherheitsfrage beantworten. Wie war irgendwie der zweite Vorname ihrer Mutter? Und ich so, ja, Moment, einen Moment, ja, A5, Ausrufezeichen, @, groß Q. Ja, mein Gott, sie ist eine Einwanderin, was soll ich denn machen?
Sehr gut.
Habe ich noch nicht live erlebt. Ich frage mich, wie die Mitarbeiter darauf reagieren würden, wenn sie halt dann diesen Haufen als Antwort sehen, so denken, okay, da muss irgendwas kaputt sein im System und ich sage ihnen dann genau diesen Haufen vor. Das würde ich gerne mal erleben, habe ich bis jetzt noch nicht gehabt.
Aber ja gut, aber die Sicherheitsfragen, dieses ja dann doch eher meistens auch in der Eingabemaske irgendwo.
Also dieser Zwangswechsel war halt Theater. Sicherheitsfragen sind einfach Schwachsinn. Kann man nicht anders sagen.
Schwachsinn und Theater als Sicherheitsmaßnahmen, sehr gut.
Naja.
Gut, was können wir denn machen?
Genau, was können Website-Betreiber machen, um die Authentifizierung sicherer zu machen?
Ja.
Hatten wir auch schon immer so ein bisschen erwähnt. Also Passwörter nur mit starken Hashes ablegen. Es gibt halt spezialisierte Passwort-Hash-Funktionen. Ich habe mal so nach Präferenz aufgelistet hier in den Shownotes Argon 2, S-Crypt, B-Crypt. Man kann auch noch PBKDF2 verwenden. Das ist ein älterer, der eigentlich auch noch funktioniert. Aber für neue Sachen, wenn man jetzt was Neues baut, Argon 2, S-Crypt oder B-Crypt sind die guten Optionen.
Mhm.
Das ist auch das, was ich in meinen eigenen Sachen verwende. Eine andere Sache, die man machen kann, wie gesagt, 2-Faktor-Authentifizierung unterstützen. Wenn man halt irgendwie die Möglichkeit hat, dem Nutzer irgendwie einen Hardware-Token zu geben oder irgendwie eine Authentifizierungs-App auf dem Telefon zu benutzen, sollte man das zumindest als Option anbieten, damit der Nutzer das in der Hand hat, da ein bisschen die Sicherheit zu erhöhen. Und man kann auch auf Anbieterseite eventuell diese Have I Been Owned API verwenden. Also wenn der Nutzer jetzt irgendwie bei mir ankommt und sagt, hat sich erfolgreich angemeldet, dann hat man dann ja in dem Moment zumindest das unverschlüsselte Passwort, also das ungehashte Passwort, und kann dann vielleicht auch mal das in die API reinwerfen, mal gucken, ob das noch aktuell ist oder schon gebrochen wurde und das dann dem Nutzer vielleicht auch mal auf der Seite sagen. Irgendwie, übrigens, du hast dich jetzt gerade erfolgreich angemeldet, aber dein Passwort ist auch schon mal kompromittiert worden. Überleg dir mal, es nicht mal zu ändern.
Mhm, ja.
Ansonsten die Frage, ob es Alternativen dazu gibt. Wie gesagt, man kann über einen anderen Faktor nehmen. Ja. Also zum Beispiel ein Hardware-Token statt einem Passwort oder Biometrie statt einem Passwort ist nicht besser. Wie wir jetzt, glaube ich, auch schon hinreichend beschrieben haben, ist es halt immer noch anders. Es ist halt so eine Abwägungsfrage. Was man vielleicht auch noch machen kann, ist, wenn man zum Beispiel Pins hat. Ne? Pins sind relativ kurz, also halt die, wie ich es bei der Geldkarte eingebe. Aber da ist ja die Idee, dass nach dem dritten oder vierten Eingeben die Karte eingezogen wird und das dann gesperrt wird. Wenn das eine Möglichkeit ist, dann kann man das auch machen. Dann muss man nicht auf lange Passwörter unbedingt gehen. Dann reicht es halt hinreichend schnell, irgendwie den Account zu sperren, wenn das zu oft mal falsch eingegeben wird.
Das mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung ist auch nochmal so eine Sache. Ne? Also ist auch wieder so ein Fall, wo man regelmäßig dran stößt, wenn man Leuten versucht, das zu erklären, dass die das auch wieder als zu kompliziert betrachten. Und ich finde das halt auch wieder, also der Sicherheitsgewinn, den man dadurch hat, der ist so immens. Die Zeit, die man dafür investiert hat, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung durchzuführen bis dahin, die hat man auf jeden Fall verloren, sobald man gehackt wurde. Ich glaube, das kann man so sagen.
Ja, also generell geht es ja bei Sicherheit darum, in vielen Fällen besser zu sein als die anderen.
Ja, es geht immer nur darum,
wenn ich zum Beispiel,
die Zeit zu erhöhen, die es dauert. Ne?
Na, nicht nur das, aber es ist durchaus entscheidend, besser zu sein als der Durchschnitt. Ne? Man muss nicht perfekt sein in der Sicherheit. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mich gegen Taschendieb schützen will. Ne? Ich gehe irgendwie zum Striezelmarkt, ich will mich irgendwie dagegen schützen, dass irgendwie jemand irgendwie mein Portemonnaie stiehlt. Ne? Dann ist die sinnvollste Maßnahme irgendwie in der Kosten-Nutzer-Erwägung, die ich machen kann, das Portemonnaie in der Tasche zu halten, die einen Reißverschluss hat. Ne, das ist zwar keine unüberwindbare Hürde. Irgendwie ein geschickter Taschendieb kann wahrscheinlich diesen Reißverschluss auch noch aufmachen, ohne dass ich es merke. Mhm. Aber in Anbetracht dessen, dass er wahrscheinlich im Radius von 5 Metern 10 andere Leute hat, die keinen Reißverschluss an der Tasche haben, würde er eher die nehmen. Ne? Oder auch dieser Witz, zwei Wanderer treffen auf einen Bären. Ja. Und der eine fängt an, sich Rennschuhe anzuziehen und der andere so, was machst denn du da? Du kannst nie mehr schneller rennen als der Bär. Und meint, das ist mir völlig egal, ich muss nur schneller rennen als du.
Ja, genau.
Und das hilft natürlich nicht gegen gezielte Attacken. Ne? Wenn jetzt irgendwie jemand sich in den Kopf setzt, ich will jetzt irgendwie genau den Cyril hacken. Ne? Da muss ich natürlich, dann ist natürlich die Frage, wie gut ich mich dann abgesichert habe. Aber wenn es darum geht, halt, ich möchte mich schützen gegen irgendwelche Betrüger, die im Internet rumrennen und die halt quasi die low-hanging fruit, wie es immer heißt, abfischen, ne? die einfachen Ziele, dann muss ich halt nur besser sein als die einfachen Ziele. Und solange es hinreichend viele einfache Ziele gibt, werde ich mit meinen relativ einfachen Sicherheitsmaßnahmen auch gut fahren können.
Ja, sehr guter Punkt, ja. Okay.
Das war ja auch sowas hier, als wir Edward Snowden interviewt haben und dann ihn so gefragt haben, ja, irgendwie, was können Sie uns empfehlen, irgendwie, wie man irgendwie sicher sein kann? Also, Leute, Angriffsszenario ist, dass mich Geheimdienste ausspähen wollen. Ich hab so komplett andere Sphären von Abwehrmaßnahmen als ihr. Das ist nicht mehr witzig. Ne? Der normale Bundesbürger wird sich, glaube ich, nicht mit Geheimdiensten befassen müssen.
Ja, der gemeine Bundesbürger hat ja auch nichts zu verbergen.
Naja, nicht mal deswegen. Ne? Also ich meine, das ist durchaus ein Problem, was wir am CCC auch bearbeiten, aber
da kommt man dann nochmal drauf.
Ja. Das greifbare Risiko für den Durchschnittskonsumenten ist ja eher irgendwelche marodierenden kriminellen Banden im Internet als irgendwelche Geheimdienste, die jetzt hinter dir her sind. Mhm. Sei denn, man leidet an etwas überhöhter Paranoia.
Du hast jetzt hier unten noch hingeschrieben, Anmeldungslink per E-Mail. Wie ist das zu verstehen?
Als Alternative zu Passwörtern, also ich hatte mal, bevor ich mit Passwortmanagern angefangen habe, hatte ich so eine Phase, da habe ich bei Diensten, die ich nicht so oft brauche, die Passwörter einfach systematisch vergessen und habe immer Passwort-Reset über E-Mail gemacht, um mich anzumelden. Ja, also immer ein zufälliges Passwort gewürfelt, ein Passwort-Reset gemacht und mich dann einmal mit dem Passwort angemeldet und danach ist sofort wieder vergessen. Und ich glaube auch mal gesehen zu haben, dass so ein paar Dienste mal experimentiert hatten damit, dass man Anmeldungen ausschließlich macht über, ich gebe jetzt eine E-Mail-Adresse ein und wenn das halt eine E-Mail-Adresse ist, die zu einem bekannten Benutzerkonto gehört, dann wird eine E-Mail geschickt, wo der Code für heute drin steht, ne?
Oh, cool.
Für dieses eine Anmelden. Habe ich noch nicht so häufig implementiert gesehen. Ist wahrscheinlich dann für sowas, wo ich jeden Tag reingehe, ein bisschen lästig. Also, und natürlich beim E-Mail-Konto geht es aus offensichtlichen Gründen überhaupt nicht. Aber für so Seiten, wo ich halt nur alle Jubeljahre mal reingehe, ne, ist das vielleicht sogar eine gangbare Option, die man mal in Betracht ziehen könnte als Webserver-Entwickler, Betreiber.
Ich meine, gut, ist natürlich auch einfach die Strategie, die du gewählt hast, einfach immer ein neues Passwort anzufordern, ist natürlich auch eine Möglichkeit, das für sich selber zu machen. Ja, ist ja eine interessante Idee. Haben wir es für heute?
Ich denke mal, das wird eine sehr lange Folge werden, wenn es fertig geschnitten ist.
Ich schaue mal kurz hier auf den Timer. Oh ja, 1,5 Stunden. Das ja, 1 Stunde 20 oder so schneide ich das bestimmt zusammen.
Sehr gut. Ja, das ist, da kann man immer ausführlich drüber reden. Über solche Sachen. Vielleicht werden wir es irgendwann, ich habe ja als Projekt im Hinterkopf, irgendwann mal auch mal so eine Webseite mit Hinweisen zu bauen, wo man halt einfach mal so alle Themen irgendwie und dann irgendwie eine Seite mit Empfehlungen kriegen. So Thema Passwörter, was sind irgendwie die aktuell gültigen Empfehlungen? Thema Backup, was sind die aktuell gültigen Empfehlungen? Thema Betriebssystem-Updates, all solche Sachen, ne? Müsste man mal machen.
Nenne es am besten notfallnummer.de.
Ja, genau.
Okay. Soll man Sack zumachen?
Das können wir auf jeden Fall machen, ja. Die
Gut.
nächste Folge kommt dann in 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Okay. Mir hat es Spaß gemacht. Ciao, bis zum nächsten Mal.